dann kam die Welle. Davon hat sie aber nichts gehört, bis kurz vorher. So, ne? Dann hat sie der Landrat, der damalige, angerufen und gesagt, hier kommt eine Welle, pass mal auf. Niemand anderes hat angerufen, niemand anderes. Und bin am nächsten Morgen aufgewacht durch den Anruf einer meiner besten Freundinnen, die gesagt hat, hey, hier ist übrigens alles im Arsch. Also heulend. So, meine Mutter hat mir nicht mehr Bescheid gesagt. Meine Mutter hat mir nicht Bescheid gesagt die ganze Zeit. Das Angekäse und Angeficke gegenseitig, es geht überhaupt nicht. Das tut mir weh. Also tatsächlich aus der philosophischen Sicht tut mir das weh, Menschen so miteinander sprechen zu sehen und zu hören. Wir liefern quasi Restaurants mit Gemüse, was sie nicht bestellt haben. Das lässt sie erstmal als Geschäftskonzept ziemlich schlecht verkaufen, offensichtlich. Aber wozu wir die Restaurants zwingen, ist tatsächlich eine konsequente Saisonalität und Regionalität. Ich habe jeden Morgen Brot gebacken. Ich bin jeden Morgen dann um 5 aufgestanden, habe die Brote geformt, habe sie in die Gare gegeben quasi, bin dann mit dem Fahrrad um den Berzower See gefahren, war dann duschen und habe dann die Brote gebacken, um dann das Kindergartenessen zu kochen und alles zu verkaufen. Das hört sich nach so Workaholic-Scheiße an. Eigentlich hat es mich nur psychologisch oben gehalten. Was Corona aber auch gemacht hat im Geschäftlichen, ist, Menschen haben sich verändert. Also nicht nur im Beruflichen, sondern auch im Gesellschaftlichen. Wie Menschen miteinander reden, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, hat sich geändert. Und das hat viel damit zu tun, dass wir alle eine Zeit hatten, wo wir nur zu Hause sein durften und nur virtuell miteinander sprechen konnten. Am Anfang im Salü stand ich sehr oft an der Bar. Geht jetzt auch nicht mehr, weil ich merke, ich komme auch in meine Grenzen. So, aber ich merke die Grenzen. Reichtum ist eine Sache, die kann ich mir mal das kann ich mir sowieso mal ablachen, das funktioniert nicht.
Als Görlitzer sind Sie garantiert schon einmal den Fahrradweg gefahren oder gelaufen, der vom Volksbad, der ehemaligen Badeanstalt in der Weinlache, unterhalb des Weinberghauses, unter dem Viadukt hindurch, an der Lausitzer Neiße entlang führt. Aus der hier beschriebenen Richtung kommend endet dieses schöne Stück Idylle an einem Gebäudekomplex, der direkt am Radweg mit einem angeschlossenen Wehr einen wichtigen Haltepunkt auf dem Oder-Neiße-Radweg, aber auch für viele Görlitzer ein lohnendes Ziel darstellt. Das ist die Obermühle. Dort kann man essen, einen wunderschönen Blick über Neiße und Viadukt genießen. Dort werden außerdem Bier und Schnaps hergestellt. Mit nachhaltigem, permakulturellem, biointensivem Gemüse wird im angeschlossenen Gebäudeteil in einer 2020 errichteten Küche für Kindergärten, aktuell ca. 1000 Kinder, gekocht. Eine gute Viertelstunde zu Fuß in nordwestlicher Richtung ist man im Kern der wunderschönen und einzigartigen Görlitzer Altstadt gelandet und steht, wenn man den Eingang in ein schmales Gässchen gefunden hat, vor der in Görlitz lange Tradition habenden Kultkneipe und Bar, dem Salü. Wenn diese Unternehmen alle dir gehören, du dich für Soziokultur in Görlitz engagierst und dem Tourismusverein vorstehst, dich aber auch noch um das Allerheiligste, deine Familie und deine Kinder, kümmerst, dann steht in deinem Personalausweis Jörg Daubner. Und genau den habe ich für diese Episode getroffen.
Heute nehmen wir Sie auf eine Reise in die östlichste Stadt Deutschlands mit, nach Görlitz. Eine Stadt, die nicht nur durch ihre atemberaubende Architektur und ihre bewegte Geschichte beeindruckt, sondern auch durch die Menschen, die hier und im Umland leben und eben diese Geschichte mitgeschrieben haben. Görlitz und sein Umland wurde und wird von Persönlichkeiten geprägt, die durch ihre Arbeit, ihre Ideen und ihren unermüdlichen Einsatz viel bewegt haben. Manche von ihnen haben Besonderes geleistet, Fortschritt vorangetrieben, bestehende Strukturen optimiert oder hinterfragt. Nicht selten auch mit polarisierenden Ansichten, die die Gesellschaft verbunden oder gespalten haben. Das ist Görlitzer Gesichter.
Dann sitze ich hier bei bestem Frühlingswetter an der Obermühle mit traumhafter Aussicht. Mir gegenüber der Inhaber des Ganzen, Jörg Daubner. Danke erstmal für deine Bereitschaft, Jörg.
Gern.
Stell dich doch den Hörern bitte mal kurz vor.
Also, ich bin Jörg Daubner. Ich bin Inhaber der, wie gerade schon gesagt, Inhaber der Obermühle in Görlitz. Die Obermühle besteht aus insgesamt 9 Teilbereichen, also 9 Branchen, die wir bespielen. Und ich persönlich bin jetzt 39 Jahre alt, bin in Görlitz quasi groß geworden, bin mit 19 nach Berlin gegangen für 11 Jahre, war noch im Ausland unterwegs, in Asien und in Schottland habe ich gewohnt, habe 2 Kinder, die eh wichtiger sind als alles andere hier. Das sind 2 Mädels. Eine ist jetzt 10, die andere wird jetzt 4. Und mach halt irgendwie, weil ich zu viel Zeit habe, offensichtlich sehr, sehr viele Projekte parallel.
Und stehst dann noch irgendwelchen Leuten, die Fragen stellen
zur Verfügung? Ja, genau. Das mache ich dann jeden zweiten Tag.
Dieser Familienbetrieb, der die Obermühle ja früher gewesen ist, in dem hast du als Kind ausgeholfen unter damals noch Leitung deiner Mama. Was hat der kleine Jörg denn da so gemacht?
13 war der Jörg, okay, Vorsicht mit Kind. So.
Hat dich diese Teilnahme an diesem Betrieb von Anfang an irgendwie geprägt?
Ja, nicht nur irgendwie. Tatsächlich sind Familienunternehmen, kann man ganz romantisch sehen und sagen, sehr, wie schön ist es, wenn eine Familie zusammenarbeitet. Meistens das Gegenteil der Fall. Und als Kind habe ich schon mitgeschafft. Also ich glaube, da war ich so um zehn Jahre alt oder vielleicht sogar ein Jahr jünger. Da haben wir so auf Marktplätzen das Bier von meiner Mutter verkauft. Irgendwie die ist ohnehin eine sehr, sehr zentrale Person, was das angeht, was das ganze Unternehmen hier angeht oder allgemein das Haus. Die hat, nachdem die Mühle geschlossen wurde, 94 oder wir schließen mussten, hat sie sich überlegt, was sie machen kann und hat sich an ihr Studium zurückgeändert. Sie hat Lebensmitteltechnologie studiert gehabt in Berlin und hat einen Brauerinnenabschluss dabei gemacht. Das ist eher ungewöhnlich für Frauen, das zu machen, hat sie dann aber gemacht und hat wieder angefangen, Bier zu brauen ab 95. Damals noch in unserer Mühle in Leuba, die wir mittlerweile aber verkauft haben. Also das Gebäude davon, die Staubswiese, dort ist immer noch unsere.
Ist das das, wo man am Fahrradweg?
Ja, genau, dieses Riesengebäude. Und das Gebäude haben wir verkauft tatsächlich jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und man fährt hier, aber dann rechts ist das Gebäude und links ist diese Sträubswiese. Und das ist unsere auch noch. Da kriegen wir die Äpfel her für unseren Apfelsaft und auch für die Destille jetzt mittlerweile. Und sie hat dort angefangen, Bier zu brauen, erstmal 95, und hat es dann verkauft. Also wir haben es verkauft auf Marktplätzen. Sie hat es damals einen dreibeinigen Hund verkauft. Und ich kam halt dort als arbeitendes Kind. Also ja, tatsächlich ist es jetzt auch noch, das könnte man auch noch in Regress nehmen, der Kinderarbeit gewesen. Mache ich auch. Vor Gruppen, wenn ich hier durchs Gebäude führe, das sind immer die, da muss man dann sagen, oh, der Arme. Machen die auch meistens, wenn ich sie darum bitte. Ich habe wirklich so Bier verkauft dort. Es hat mega Spaß gemacht, erstmal das Bier verkaufen. Und ich erinnere mich an Sonntage, nachmittags vor Herkules und Xena sitzend und Geld zählend, also Geldrollen, so in Türme aufbauen und Geldrollen. Das war unser Familienleben damals. Und es hat doch stärker verbunden, als man das glauben mag, tatsächlich. Also die Härten, die dabei sind, klar. Also das ist irgendwie, dann fällt mal kurz so ein Teil von Kindheit und Jugend vielleicht weg. Aber ich glaube nicht daran, dass das ideale Kindheiten oder Jugendlichkeiten gibt, wenn das alles gut vermittelt ist. Und das kann ich meiner Mutter anrechnen, dass sie das gut vermittelt hat. Und seit ich 13 war habe ich hier auch mit quasi gearbeitet. Da haben wir angefangen. 99 haben wir angefangen mit einem kleinen Imbissstand. Und da habe ich dann auch immer mitverkauft. Neben Schule, neben Abi und allem. So, ja.
Kannst du mit ruhigem Gewissen behaupten, dass du aufgrund all deiner Aktivitäten, du hast ja schon angesprochen und wir werden ja auch noch darauf zu sprechen kommen, noch ausreichend und auch regenerierende Zeit für dich und deine Familie hast?
Für meine Familie ja, für mich selbst wahrscheinlich nicht. Also regenerieren schon, darauf achte ich dann schon. Für meine Familie auf jeden Fall. Ich bin vor allem für meine Kinder, da geht tatsächlich nichts drüber. Ich würde auch tatsächlich dieses ganze Unternehmenskonstrukt hier einfach fallen lassen, wenn die Kinder darunter leiden würden. Das ist nicht, dass ich das unbedingt aus der Zeit selbst irgendwie gelernt hätte oder so, oder dass ich irgendwie das zum Vorwurf machen würde, irgendjemand oder irgendwas, das ist es nicht. Aber ich treffe einfach andere Entscheidungen in meinem Leben, weil es gibt andere Rahmenbedingungen. So, während meiner Mutter das vielleicht gar nicht möglich war, also nicht vielleicht, sondern ziemlich sicher nicht möglich war, anders vorzugehen bei bestimmten Dingen, ist es mir das. Und meine Aufgabe als Vater und als Mensch ist es genau, meine Rahmenbedingungen so weit zu eruieren, dass ich genau das, was wichtig und schützenswert ist, als wichtig und schützenswert empfinde und auch so vorgehe.
Schätzt du dich so ein, dass, wenn es so wäre, dass deine Eingebundenheiten dir Zeit von den Kindern wegnehmen würden, dass du das erkennen würdest?
Ja, 100%. Das kommt auf die Priorisierung an, immer. Und Verantwortlichkeit. Ich glaube, was am meisten auch, was die Zeit damals gemacht hat, das Mitarbeiten in der Familie und auch das Familienleben in sich, was es mir am meisten gebracht oder gezeigt hat, ist Verantwortung erstens für mich selbst und für Menschen um mich herum. So, man kann unterschiedlich Familienmensch werden. Entweder man lernt dieses Familienbild, was wir kennen, so, lernt, oder was auch klischeetiert und stereotypisch dargestellt wird. Eher das. Ich meine, wer kennt es denn wirklich? Also welche Familie funktioniert denn wirklich so? Ey, zwei Eltern, zwei Kinder, alles harmonisch, alles cool. Wahrscheinlich geringer Prozentsatz. Ich mag es nicht bestimmen. Aber was es mir definitiv gezeigt hat, ist, eine Verantwortung übernehmen zu können, zu wollen und das dann auch konsequent durchzuziehen. Und das bezieht sich eigentlich hauptsächlich auf meine Kinder und auf Menschen, die ich ja liebe. Es sind nicht so viele am Ende.
Hinsichtlich deiner Vita hast du ja schon angesprochen, du hast mal im Strandbad Mitte als Koch gearbeitet, hast dann BWL und Philosophie studiert und warst dann in Asien unterwegs. Welche Erfahrungen hast du denn von dort für dich mitgebracht?
Aus Asien an sich, ja. Also ich meine, im Strandbad habe ich gekocht, genau. Da hatten wir uns kurz gesehen damals. Da warst du tatsächlich mal da, mit Robert Moll mal kurz.
Oh mein Gott, stimmt.
Ja, da warst du da, Mann. Ey, ohne Scheiß, das ist... Hattest du, glaube ich, einen wilden Abend mit Robert. Jedenfalls hat er davon berichtet danach.
Ja! Oh Gott, Reaktivierung von irgendwelchen...
Ja, der Abend ist, glaube ich, nicht mehr reaktivierbar, ehrlich gesagt.
Dunklen Stellen im Gehirn.
Du warst kurz da. Wir haben Hallo gesagt. Ich war am Kochen. Und ich weiß nicht, ob ich am Kochen war oder an der Bar, aber ich habe dort auch an der Bar gearbeitet.
Ja! Es kommt wieder.
Du kennst mich nur aus der gastronomischen, merkst du? Also ich bin immer auf der anderen Seite. Das finde ich gut.
Nur vom Saufen.
Nur vom Saufen, genau. Ah ja, da kenne ich den. Ah oh Gott, aber ich kann mich an den Abend nicht mehr erinnern. Komisch, ja. Nee, ich hatte tatsächlich in Berlin Koch gelernt, erst im Hugos Restaurant. Das war so ein Michelin-Laden, also hier ein Stern, 18 Punkte im Gourmillon. Also wirklich so gehobene Gastronomie. Und da habe ich gelernt, was schön war, als Ausbildung das zu haben, weil wirklich die Grundlagen dann da waren. Und auch zu sehen, ey, was heißt das denn wirklich so? Also das ist nicht, du musst dann nicht auf den Terz hauen. So. Das ist halt auch in Anführungsstrichen nur Kochen, halt auf einem anderen Niveau. Und du kannst es sowieso nicht überall umsetzen, aber du kannst es probieren. Und korrekt, dann habe ich die BWL und Philosophie studiert und dann war ich in Asien. Und was ich aus Asien mitgebracht habe, war, das ist eine große Frage. Also die ist komplex, weil auf der einen Seite kann man sagen, ja, andere Kulturen kennenlernen ist immer wichtig. So. Und die Frage ist immer, warum es wichtig ist. Und ich denke nicht, dass die Erfahrung an sich wertvoll ist, sondern die Konsequenz, die man daraus zieht. Darum ist die Frage wichtig und richtig. Ich erinnere mich an eine Situation mit Mulindo, einem Mann, den ich in Kolkata in Indien kennengelernt hatte, der in den Shundarbans, das sind diese Mangrovenwälder östlich von Kolkata, gearbeitet hat. Und dort, da gibt es noch so wirklich sehr, sehr abgelegene Orte, die keinen Strom haben und oder was auch immer. Und ich habe damals für eine Firma dort gearbeitet, die regenerative Energieanlagen aufgebaut hat, also Wasserkraft und so, Biogas. Und die wollten auch Dörfern helfen, die zu elektrifizieren, aber aus sich selbst heraus, ohne dass irgendwie der ökologische Humbug passiert. Darum hat der mich mit in diese Wälder genommen und mit dem hatte ich dann sehr, sehr viele Gespräche. Also an einem Tag, da war ich dann abends noch bei ihm, haben wir, glaube ich, 5 Transportmittel insgesamt genutzt, um einfach dorthin zu kommen, wo wir am Ende wollten. Kann man sich vorstellen, wieso? Und das war auch so. Und zwar, da stimmt das Klischee und die Stereotype sehr, aber in der angenehmsten Weise, die man sich vorstellen kann. Am Abend saßen wir bei ihm zu Hause. Wir haben einfach gesprochen über alles, über, wie sagt man, Gott und die Welt. Bei ihm wären es ja dann Götter. Und er war ein Typ, der hat für L'Oréal ganz lange gearbeitet, also für Konzern, und ist dann halt ausgestiegen, um das zu machen, was er dachte, was halt wertvoll ist. Und er hat mir gesagt, dass ich nicht vergessen soll, dass die Zeitwahrnehmung auch durch Glauben oder durch kulturelle Gegebenheiten natürlich immer eine andere ist, egal in welchem Kulturkreis man ist. Wenn wir uns den Indischen betrachten und an Reinkarnation dort geglaubt wird, wird man Zeit natürlich auch anders betrachten. Und er sagt, während man im Westlichen immer die Zeit linear betrachtet, also von A bis Z, von Geburt bis Tod, ist es halt im dortigen Raum anders, dann ist es zirkulär. Und wenn man Zeit nur mal zirkulär betrachtet, bekommt man auf jeden Fall eine andere Weltsicht. Ob man das 100% annimmt oder nicht, ist die andere Frage. Das würde ich nicht behaupten, dass ich es tue. Und das tatsächlich trifft auf alles zu, was ich, glaube ich, in Asien auch so durch das Arbeiten vor allem, wäre ich Backpacker gewesen, wäre das anders gewesen, hätte ich mich immer in denselben Gruppen aufgehalten wahrscheinlich, die dasselbe glauben, das war durch das Arbeiten anders, damit kam ich mit anderen Menschen in Verbindung. Und auf jeden Fall ist es dort so gewesen, das kann ich dann tatsächlich sagen, dass der Kulturschock extrem groß war, als ich auch wieder da war, aber also dort gar nicht so, aber als ich da war, war es schwierig, das erstmal zu harmonisieren. Das hat tatsächlich die Monate nochmal gedauert und ich bin mit heute nicht dran, dass es so wäre. Nicht, dass ich mich außen fühlen würde, aber schon Differenzierung und auch Selektion von Dingen lassen einen schon ein bisschen mehr außen stehen bei Dingen. Ich fühle das alles, das ist überhaupt nicht die Frage und das ist auch alles gut und ich mache das ja auch mit Spaß, aber auf jeden Fall hat es insofern geholfen, Dinge auch mal vielleicht aus einer entspannteren Perspektive sehen zu können. Vielleicht ist es das am besten gesagt. Viele Worte für einen Inhalt, aber das, ja, merkst du, das ist so, ist halt drin. So, ne?
Nee, ist mir schon klar. Und du könntest wahrscheinlich jetzt auch 4 Stunden über die Frage nur.
Total, aber es ist jetzt auch keine spirituelle Randerfahrung, das soll es nicht sein. Also bin ich auch nicht drauf. So. Da haut mir die Philosophie rein. Also ich kann es dann schon in Worte fassen, aber ich könnte länger darüber sprechen. Aber das ist marginalisiert gesagt und simplifiziert gesagt, aber dieses über den Tellerrand schauen ist genau das.
Kommen wir mal zum Etablissement, in dem wir uns hier befinden, die Obermühle. Es gibt ja so Orte, die man in seiner Heimatstadt irgendwie mag. Kennst du das Gefühl, dass man mit dem Auto irgendwo hinfährt und man hat jetzt 3 Alternativen und man nimmt aber eine oder eine andere Straße, weil man die einfach lieber fährt als eine andere? Oder man fährt an bestimmten Stellen mit dem Fahrrad eben gern vorbei und merkt so, hier fetzt es.
Das ist die Definition eines Fetisches übrigens.
Aha.
Nur so. Alles gut, aber bitte.
Danke. Dann habe ich.
Dann kannst du auch Präferenz nehmen. Fetisch ist nicht immer dieses komische sexualisierte Zeug, was wir haben, sondern es ist einfach nur eine Affinität.
Dann habe ich einen Fetisch oder eine Affinität für diesen Ort.
Zu mir oder zum Ort?
Gut, ich wollte es umschreiben, aber. Nein.
Passiert mir öfter. Alles
gut. Ich merke, wenn ich mit dem Fahrrad hier vorbeifahre oder hier langlaufe, dass ich es hier irgendwie geil finde. Diese Obermühle, dieses Stück Neiße hier und bekannter Ort für Radfahrer, die hier langfahren, denke ich, gern und oft genutzte Pausenstation. 2010 gab es ein gigantisches Hochwasser hier, das man wahrscheinlich schon als Schicksalsschlag in eurer Familienbetriebsgeschichte sehen kann, würde ich jetzt mal so behaupten. Wie habt ihr das gemeistert Wie seid ihr daraus hervorgegangen? Und vor allem, was mich interessiert, in Anbetracht dessen, dass die Gefahr in der Lage hier unten ja zwar sicherlich nicht so extrem wie nach dem Dammbruch, aber stets vorhanden ist.
Hierzu sei vorab gleich mal gesagt, dass Sie in den Shownotes dieser Episode die Links zu allen Unternehmen und Projekten von Jörg finden und außerdem Fotos, in denen Sie sich mal ansehen und ein Gefühl dafür bekommen können, wie hoch das Wasser damals an der Obermühle stand.
Also der Fleck an sich, ich habe da einen ähnlichen Fetisch für. Und das ist auch rein aus der, also wenn ich subjektiv betrachte, ist der erste Terrassenteil, auf den wir gerade schauen, das, was ich Heimat nenne, interessanterweise. Das ist so alles anderes Gebäude an sich auch und so, aber das ist es. Das sage ich deswegen, weil genau bei dem angesprochenen Hochwasser es hier so war, dass dieser Teil abgehoben wurde. Kein anderer Teil der Terrasse, aber der schwamm so oben drauf. Der war zum Glück durch das Geländer gerettet und so, aber der war kaputt. Das ist ein unheimlich emotionales Thema, auch immer noch. Für mich weniger emotional als für meine Mutter. Ja, Schicksalsschlag ist ganz gut gesagt. Das ist auf jeden Fall eine Zäsur gewesen und hat halt eine klare Krise und die halt im Wortsinn, also als Wendepunkt. Und wir haben es, Teil, oder keine Ahnung, Eigenart unserer Familie, würde ich behaupten, ist tatsächlich auch so Situationen, die einfach überhaupt völlig absurd sind oder katastrophal. Und Katastrophen haben auch immer mit Menschen zu tun, heißt es. Wir waren halt als Menschen involviert. Die versuchen, positiv für uns zu interpretieren oder positiv mit denen umzugehen. Das ist Grundlage dessen, ist, meine Mutter hat mir das jetzt mal gesagt, auch über mein Tun hier, nachdem sie verstanden hat, was ich gemacht habe, dazu kann ich später nochmal kommen. Aber hat sie gesagt, im Sozialismus hat man das so Einsicht in die Notwendigkeit genannt. Das fand ich lustig, weil tatsächlich hat sie ein Leben, also wirtschaftliches Leben danach geführt. Ich führe es eigentlich so. Also am Ende ist es unternehmerisches Denken. Bei ihr noch stärker verbunden mit einem gewissen Opportunismus, weil, was die wirtschaftlichen Möglichkeiten anging. Und das Hochwasser beschreibt das nochmal ganz gut. Dort war es eher so, dass sie das doch echt gebrochen hat. Und das haben wir alle gemerkt. So, also ich war am nächsten Tag da, ich war am Abend des Hochwassers, als es kam in Berlin, war am Kochen, habe im Deutschlandfunk gehört, ja, das war jetzt extra, ich habe es extra auch gesagt, weil ich ein bisschen intellektuell erscheine. Da habe ich gehört, dass Katastrophenwarnung rausgegeben wurde und wenn das im Deutschlandfunk kommt, deswegen sage ich es, irgendwie ist es schon noch mal eine Nummer, so dass es mal im NDR kommt und so ein Zeug, aber wenn das in einem deutschlandweiten Radio kommt und tatsächlich habe ich Deutschlandfunk gehört, weil es schön mal stimmt zu hören beim Kochen, also es ist mega cool, beruhigend. Da dachte ich so, ach du Scheiße, rufe also Mama an und ich sage so, nee, ist nichts, keine Sorge. Und dann kam die Welle. Davon hat sie aber nichts gehört, bis kurz vorher. So, ne? Dann hat sie der Landrat, der damalige, angerufen und gesagt, hier kommt eine Welle, pass mal auf. Niemand anderes hat angerufen. Niemand anderes. Dann kam das halt und dann hat das hier die Scheibe eingedrückt, also in den Rahmen reingedrückt, nicht mehr die Scheibe kaputt gemacht, das erst später. Und dann ist hier alles überflutet worden. Was meine Mutter als erste Maßnahme gemacht hat, um dem Hochwasser zu begegnen, war die Boote retten, die Boote festbinden. Die schwimmen übrigens. Da sieht man aber die emotionale Verbundenheit, mit dem haben wir angefangen, also wird das als erstes gerettet in Anführungsstrichen, obwohl sie auch so geschwommen werden, schon okay. Aber es war halt ihr Ding, das so zu machen, ist schon okay. Und, aber ich meine, hier stand auch eine teure Kaffeemaschine, ein teures Kassensystem, all das stand ja halt auch rum. So, das kam erst später oder gar nicht. Und das ging dann wirklich schnell mit der Welle. Und dann war auf einmal alles durch, so, das waren 300.000 Euro Schaden, das stand fast in den damals schon fertiggestellten Mehlboden in dem Veranstaltungsraum, den wir haben. Damit war es danach schwierig, irgendwie in die Werbung damit zu gehen, weil dann, das brauchst du dir dann auch nicht geben, mit von wegen gesund geschwommen dadurch. Das war nicht der Fall, wir waren nicht mal versichert. So, da gab es halt eine Förderung dann, also eine 50% Förderung zum Wiederaufbau. Die anderen 50% haben wir schon selbst bezahlt. Das habe ich vor 2 Jahren, habe ich das, glaube ich, abbezahlt. Das ging dann halt bis zu mir rein. Das ist alles nicht so einfach dann. Jetzt mittlerweile sind wir wieder versichert. Was halt zur Grundgeschichte dazu kommt, ist, mein Großvater sagte wohl immer, der 1953 die Mühle gepachtet hatte, dass der Bau des Wittgerstaudamms genau vor diesen großen Hochwasserlagen einfach schützen wird. Man hat ja auch grundsätzlich recht. Das Problem ist aber, wenn so ein Damm halt bricht, dann ist es halt blöd, offensichtlich. Und meine Mutter hat sehr stark darauf vertraut und hat dann, nachdem alle Hochwasserversicherungen gekündigt worden sind, nach dem großen Dresdner Hochwasser, ob schon sie angeboten wurde, glaube ich, eine neue abzuschließen, das ist nicht abgeschlossen, hat gedacht, nee, wir sind ja eh geschützt. So, war ein Fehldenken, aber wie kann man ja auch nicht vorwerfen, so, also wie denn? Und dann ist es halt passiert. Wie schon gesagt, ich habe es im Radio gehört, habe mich am Abend, wie man das in Berlin in dem Alter von mir auch gemacht hat, dann irgendwie betrunken und war dann irgendwie out of order und bin am nächsten Morgen aufgewacht durch einen Anruf einer meiner besten Freundinnen, die gesagt hat, hey, ist übrigens alles im Arsch. Also heulend. So, meine Mutter hat mir nicht mehr Bescheid gesagt. Meine Mutter hat mir nicht Bescheid gesagt die ganze Zeit. Und ich habe dann meine Mutter angerufen und habe gesagt, Alter, was geht denn so? Sagt sie, du kannst das Wasser ja auch nicht wegmachen. Sag ich, aber ich kann übrigens da sein. Also habe ich mich dann natürlich total ausgenüchtert ins Auto gesetzt und bin nach Görlitz gefahren und war dann hier für eine Woche erstmal, mein Job oben kurz mal gelassen und habe hier halt mit geholfen, Schlamm beseitigen, ganz viele und das ist das Wichtigste nach dem Hochwasser, den Schlamm beseitigen erstmal und alles wieder gerade rücken halbwegs, mein Bruder war auch noch da und ganz viele Freunde, extrem viele Freunde waren da.
Das habe ich von vielen Leuten, die ich kenne, die in Görlitz davon irgendwie betroffen waren, gesagt bekommen. Die kamen aus allen Himmelsrichtungen von Deutschland und haben einfach nur geholfen.
Einfach nur geholfen, genau. Ohne viel Fragen. Also wir haben alles gemacht. Und das war schon nochmal so ein Gefühl der Verbundenheit. Ich saß am ersten Abend, also nach dem, das war im August, am ersten Abend danach saß ich mit der damaligen Restaurantleiterin hier oben bei den Treppen beim Bootsanleger. Und dieser Fluss, dieses riesige Ding halt noch so mega schnell vorbei. Und das ist immer das Philosophische dabei. Ne? Wenn du dich davon als Subjekt abheben kannst und das objektivieren kannst, dann ist es auch verdammt schön. Das ist echt verdammt schön, das sehen zu können. Und also das ist nicht nur diese lustige, alles fließt nach Heraklit, sondern es ist einfach, das fließt halt hardcore. Und das mochte ich schon sehr und auf der anderen Seite überhaupt nicht. Wir waren am ersten Abend dann auch, war ich mit meiner Mutter im Ratskanzler. Und die hatten so Alustühle draußen stehen. Irgendwie so. Das ist halt, das ist mittlerweile hübsch, alles gut. Und damals war es ja nicht hübsch. Und meine Mutter hatte nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ach, auf den Stühlen, das ist ja hier blöd irgendwie. Und ich sag so, Alter, du hast so jetzt gerade gar keine. Und dann muss man lachen und dann ging das schon. Aber was passiert ist dadurch ist, dann waren wir irgendwie Weihnachten in der Kirche, da wurde es angesprochen, da hat es halt geweint. Und das ist in dem Jahr passiert und das ist im nächsten Jahr auch nochmal passiert. Und dann war es nicht so schwer, auch als empathieloser Sohn, zu sehen, dass es nicht mehr so lang weitergeht. Schon für sie im Leben und so weiter, aber nicht mit dem Unternehmen. Da ist zu viel Trauma drin und das kriegt man nicht bewältigt. Und dann haben wir so als Kinder gesagt, hey, einer muss es übernehmen. Und da meine Geschwister gesagt, dann mache ich das halt. Ja, und das ist darum Krise so. Ne? Also darum, die Zäsur ist schon krass. Also dass ich jetzt her zurückgekommen bin, hat auch was damit zu tun.
Sonst wäre das Leben vielleicht ganz anders gelaufen.
Vielleicht. Und vielleicht hätte ich auch andere Interpretationen gehabt oder andere Möglichkeiten gehabt. Mit einem BWL, abgeschlossenen BWL und Philosophiestudium kann man in Berlin ziemlich viel machen. Nein, ich bin trotzdem gelernter Koch. So, und auch war kein schlechter. Mittlerweile kann ich den, glaube ich, nie mehr das Wasser reichen, hier kochen. Aber ja, du kannst auch andere Sachen machen. Aber das war irgendwie, ja, ist halt das, diese, und auf die Frage, ob eine Familie wichtiger ist als das, ja.
Auf der Internetpräsenz der Obermühle liest man, unser Pilotprojekt Rheinkost Obermühle verwirklicht solidarische Landwirtschaft mit inklusivem Ansatz für die Gastronomie und Hotellerie. Wir realisieren permakulturellen, biointensiven Gemüseanbau, welcher den Boden verbessert und Biodiversität fördert. Jeder Teilnehmer erhält wöchentlich Ernteteile. Das Projekt fokussiert sich auf ökologische, soziale und wirtschaftspolitische Nachhaltigkeit. Jörg erläutert, wie es zu dem Namen kam und was sich hinter der Idee verbirgt.
Das ist der Feldrhein. Das neben dem Feld an sich und Kost wegen des Essens. Es gibt noch Rheinkultur, das machte Daniel Kupper. Dem haben wir das Projekt quasi grundgelegt auch und wir wollten nur eine Abstufung davon haben. Das heißt doch eigentlich offiziell Rheinkost Obermühle, weil ich die Obermühle eben repräsentiert sehen wollte. Ich glaube gar nicht, dass die Kinder in der Kita, also außer sie haben auf dem Feld besucht, das unbedingt wissen, weil das ist ja ein extra Projekt nochmal mit dieser Catering, also mit dem Schul- und Kita-Catering. Ne, Rheinkost ist tatsächlich nur dieser Gemüseanbau. Das lässt sich relativ leicht erklären, wenn man erstmal grundlegend solidarische Landwirtschaft kennt. Das Konzept davon, solidarische Landwirtschaft bedeutet, man zahlt zusammen quasi einen Topf ein und bekommt diese Gemüsekisten dann einfach geliefert, ohne dass man es bestellt hat und bekommt eine Gemüsekiste geliefert. Ne? Dann kann man sie abholen irgendwo oder kriegt es geliefert. Also das hat ein gewisses Risiko in sich, manchmal fällt die Ernte schlecht aus oder was auch immer es ist. Und dort ist es so, dass das hauptsächlich oder eigentlich nur für Privathaushalte gemacht wird, weil offensichtlich das Risiko nicht so groß ist, dort irgendwie weniger zu bekommen. Oder es sind immer Menschen, die gehen mit dem Ideal auch ran, die möchten das haben. Die finden das gut. Und wir machen das so, dass wir das Gemüse an Restaurants liefern, nur Restaurants. Und wir den quasi genau dasselbe machen. Wir liefern den Gemüsekisten, die sie nicht bestellt haben. Und das machen wir bis Dresden. Also wir liefern bis Dresden. Wir liefern in den Nordkiez, also in den Nordlandkreis, in den Südlandkreis und Görlitz. Und wir liefern quasi Restaurants mit Gemüse, was sie nicht bestellt haben. Das lässt sich erstmal als Geschäftskonzept ziemlich schlecht verkaufen, offensichtlich. Aber wozu wir die Restaurants zwingen, ist tatsächlich eine konsequente Saisonalität und Regionalität. Also sie müssen es nicht nehmen, aber sie bezahlen 290 Euro netto pro Monat für einen Ernteanteil. Ein Ernteanteil bedeutet einen bestimmten Anteil der Gesamternte. Wir verkaufen insgesamt 45 Stück davon. Und die kriegen dann quasi anteilsmäßig das Gemüse, was wir gerade angebaut haben. Also wir haben so einen Saisonkalender, also eine Anbauplanung, wo wir wissen, okay, ungefähr zu diesem Zeitpunkt, in diesem Zeitrahmen kommt das Gemüse. Das können wir dann prognostizieren. Am Mittwoch der Vorwoche gibt es dann für die Ernteabnehmer immer eine Prognose, hey, nächste Woche gibt es so und so viel von allem. Und das kriegen dann die Restaurants rein. Das zieht sich natürlich auf Restaurants, die auch kreativ das umsetzen können. Also mit einer festen Karte, wo jetzt irgendwie Buttermöhren draufsteht und das ganze Jahr lang. Oder sagen wir irgendwie Spargel das ganze Jahr lang oder sowas. Also nur mal übertrieben gesagt, so wird das nicht funktionieren. Sondern wir setzen schon auf Restaurants, die auch wechselnde Karten haben. Oder die es einfach nicht mehr so stark deklarieren. Gutes Beispiel ist, wenn ich Buffets verkaufe, steht dort halt drauf, regionale, saisonale Gemüse Auswahl. Das Projekt, also die Idee dahinter, also diese erste Idee, gibt's, das ist nichts Neues. Das ist eigentlich reformistischer oder restaurativer, als man es irgendwie denken kann, weil das gab es alles vor 80 Jahren schon mal. Da gab es ja keinen Großhandel, sondern nur das, was vor Ort gewachsen ist. Und das wollen wir halt wieder nicht nur ins Bewusstsein bringen, sondern auch praktisch umsetzen. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Wir haben 22 Partner insgesamt, die wir beliefern. Das ist so viel wie noch nie in diesem Jahr jetzt. Und wir sprechen immer noch über eine Gastrokrise, in der wir uns befinden. Das ist trotzdem bemerkenswert. Und wir sind guter Dinge. Es arbeiten 5 Menschen, glaube ich, parallel gerade auf dem Feld. Es ist im Winter ein bisschen weniger. Es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Baut so auf 3 Ebenen auf. Klar, die ökologische Nachhaltigkeit, die wird auch in dem Text gut beschrieben, den du hier vorgelesen hast. Tatsächlich ist es naturnaher Anbau. Die Bodenbearbeitung, die wir haben, geht nicht besonders tief in den Boden rein. Das wird oft in der ganzen Debatte um CO2 vergessen, dass der größte CO2-Speicher unserer Welt der Boden ist und die Erde, die wir haben. Wenn wir den jetzt aber durch Pflügen und konventionellen Landbau immer 50 Zentimeter bis 1 Meter aufpflügen, dann geht all das CO2, was gespeichert ist, halt in die Atmosphäre. Logisch. So. Müssten wir aber gar nicht machen, wenn wir den Boden anders bearbeiten würden. Auch mit anderem Anbau und auch mit so vielen Abnehmern, die wir haben. Es funktioniert anders, hat wesentlich mehr Einsatz, was Personal angeht, wesentlich weniger maschinellen Einsatz. Und das ist klar, wir sagen auch nicht, das ist die einzige Wahrheit, sondern irgendwo, wie bei allem, irgendwo in der Mitte. Und ich habe auch nicht den Anspruch daran zu sagen, ey, wir sind hier irgendwie die Besten dabei oder so ein Zeug. Das ist völliger Bullshit und das ist auch nicht meins.
Man erkennt wirklich in jedem deiner Sätze, wie unglaublich weise du bist.
Nee, ach Quatsch. Genau, danke. Weise, du bist ein Arsch. Ich weiß, das ist wichtig. Ich finde es extrem wichtig zu differenzieren. Und ich habe mir natürlich darüber Gedanken gemacht. Ich finde, also auch hier, keine Ahnung. Guck mal, du weißt doch, wie Diskussionen, da merkst du selber, wie Diskussionen geführt werden. Vor allem im sozialen Netzwerk oder allgemein im Raum gerade. Keiner spricht mir direkt. Bedeutet, ich bin nicht mehr richtig vorsichtig dabei. Ich habe mir einfach darüber Gedanken gemacht.
Und es gibt auch nur noch Schwarz und Weiß.
Ja, und es gibt aber so viel in der Mitte. Und das spreche ich gerade an. Eine gute Freundin von mir hat gesagt, Arroganz in der Jugend gibt sich in Weisheit im Alter. So alt bin ich noch nicht. Alles gut. Aber die Arroganz habe ich nicht mehr. Das bringt auch nichts. Was soll denn das? Also ich habe es mir irgendwann abtrainiert. So. Das ist auch Quatsch. Aber gerade bei so einem Projekt ist es doch wirklich so. Weißt du, dir kann echt viel vorgeworfen werden. Irgendwelches Hippietum. Ich habe am Anfang gesagt, ja, hey, sind wir ja schon. Ich trage halt einen Kartoffelsack. So. Aber es ist halt irgendwie auch völlig überspielt und übermalt. Und es ist auch gemein, das zu sagen. Also habe ich es gelassen. So. Aber die beste Aussage, die ich mal hatte dazu, war von einem Küchenchef im Hilton in Dresden, der gesagt hat, warte mal, am Ende kaufe ich bei dem Projekt zwar Gemüse, aber eigentlich kaufe ich doch deine Weltsicht und deine Lebenseinstellung. Stimmt eigentlich. Und die muss ich ja schon erklären. Du kannst dann auch sagen, ja, scheiße, wird sie eh nicht durchsetzen. Ja, und wenn es sich nicht durchsetzt, dann ist es halt so. Dann habe ich es aber probiert. Und dann habe ich trotzdem probiert zu gucken, ey, wohin kann es gehen? Die zweite Ebene ist nämlich nicht nur das Ökologische, sondern auch da geht es halt weiter in die erste Ebene ist die Qualität des Gemüses. Wir ernten das Gemüse am Tag und das wird ausgeliefert. Das gibt es nirgendwo anders. Niemand macht das, weil es sich auch nicht lohnt. Das ist wirtschaftlich nicht besonders klug. Die zweite Ebene ist das ganze Ökologische. Und die dritte Ebene, die finde ich am spannendsten, ist fast eine wirtschaftsphilosophische, weil die Sache ist, wir binden Konkurrenten auf einem Markt, binden wir zusammen, dass sie kooperieren für was Größeres. Und das Größere übersteigt uns alle. So ein gutes Projekt sollte niemals nur auf deine Lebenszeit angelegt sein, sondern sollte weiter davon wegführen. So. Das sollte auch über mich hinausgehen. Das bedeutet, ich stehe sicher nicht als Person im Mittelpunkt des Ganzen, sondern das Projekt und die Menschen, die es betreiben. Und das trifft auf alles zu. Deswegen bin ich da so differenziert. Wir haben schon immer in Zeiten gelebt. Jetzt gerade ist es mal extrem, wo extrem schlecht gesprochen wird miteinander. Also wo eben, das Schwarz-Weiß sagst du, ich sage, ey, es wird sich das angekäse und angeficke gegenseitig. Ey, es geht überhaupt nicht. Das tut mir weh. Also tatsächlich aus der philosophischen Sicht tut mir das weh, Menschen so miteinander sprechen zu sehen und zu hören, weil es nicht notwendig ist.
Ich finde es, oder ich merke es, also man merkt es selber. Ich denke, man kann es als Erwachsener ausblenden, wenn man das will. Aber ich merke es bei Kindern immer, wenn man schon manchmal sich mal anhört, wie die miteinander reden, wenn die Erwachsenen um die Ecke sind. Oder wie auf dem Schulhof miteinander gesprochen wird. Also rein nur von der Wortwahl und auch wie verletzend, was ja nie heißt, dass wir uns früher nie verletzt und angegiftet und was weiß ich haben. Aber ich finde, also das ist teilweise, habe ich so das Gefühl, schon in Spiegel dessen, was, wenn sie dann ein bisschen älter sind, sie in den sozialen Netzwerken erwartet.
Ja, du hast vollkommen recht. Und genau auch wie ein Netzwerk miteinander gesprochen wird, setzt sich natürlich irgendwann auch im direkten Kontakt fort, wenn es überhaupt noch einen direkten Kontakt gibt. Und genau diesen fehlenden direkten Kontakt und dieser fehlende direkte Kontakt führt ja auch dazu, dass wir unfähig oder die Fähigkeit verlernen, miteinander zu sprechen. Und das ordentlich. Wir können unterschiedliche Haltungen und Meinungen zu Dingen haben. Es führt weg von dem Reinkostigen, klar, aber das macht uns als Gesellschaft aus. Aber wenn wir die Fähigkeit verlieren, tatsächlich etwas differenzierter und vor allem, ich benutze das Wort Gelassenheit ganz viel in letzter Zeit, gelassener über Dinge sprechen zu können. Nicht mehr davon auszugehen, dass wir sowieso irgendwie alles besser wissen. Jetzt sagst du selbst, auf dem Schulhof waren wir dann auch anders drauf und ich war mit Sicherheit in der Adoleszenz zwischen 20 und 30 auch anders drauf und da war die Arroganz noch mit drin und ich dachte, ich weiß, aber irgendwann sollten wir vielleicht lernen, dass wir es nicht besser wissen. Dass unser kleiner Rahmen, den wir uns schaffen, den wir nicht von denen wir denken, dass wir den in irgendeiner Form kontrollieren können, was auch nicht stimmt. Wenn wir das lernen, dann sind wir irgendwie wie so Ausgelieferte in der Außenwelt, die uns bestimmt, aber wir haben trotzdem noch uns selbst und wir können bestimmen, wie wir mit der Außenwelt umgehen wollen. Das ist unsere Möglichkeit und unsere Freiheit. Und das, magst du Weisheit nennen so? Aber es ist die Antwort, die ich irgendwie gefunden habe. Und das gibt relativ viel Freiheit am Ende. Und aber dann denke ich halt sehr stark drüber nach, wie ich drüber sprechen möchte, mit wem ich drüber spreche. Homogene Gruppen, das Schlimmste, was ich kenne. So, das nervt. Leute, ich gucke mir an, was ist die homogene Sprache, was der Dukt ist, und ich gehe komplett dagegen. Nur um zu provozieren. Warum auch nicht? Tut keinem weh. Also schon. Aber es hilft uns allen am Ende. Und eben, ich meine, das Gemüseprojekt ist echt ein gutes Beispiel. Ne? Also wenn ich eine Ebene habe, wo wir kooperieren, aber trotzdem noch im Wettbewerb sind, ist es dieses Schlüsselwort. Und das ist schon eine Sache, das kann man schon gut finden. Ne? Da gibt es auch wenig gegen einzuwenden. Weil das ist gerade in der Region, in der wir uns befinden, in einer kaufkraftschwächsten Region Deutschlands, so ist natürlich sowas cool. Wir finanzieren zusammen eine Sache, die wir sowieso kaufen müssen, nämlich Gemüse. Wir bezahlen am Ende weniger eigentlich für das Gemüse, was geliefert wird. Das ist nämlich der Fall. Wir bauen weitaus mehr an, als das, was bezahlt wird, und liefern eben auch mehr. Und schaffen damit eigentlich noch Sicherheit für Menschen, die am meisten die Sicherheit brauchen, nämlich die Menschen, die Gemüse anbauen. Also dann brauchen wir auch keine Bauernaufstände, wenn wir das überall machen könnten. Das ist ein planwirtschaftlicher Ansatz. Es ist back to the, keine Ahnung, Aussie Roots. Das ist halt Sozialismus am Ende. Aber es ist halt kein schlechter. Und wenn wir uns, und auch wenn ich dann öffentlich bei sagen wir mal, staatlichen oder Veranstaltungen das sage, das wird nicht so gern gehört. Aber ich meine, wie oft gibt es den Sozialismus schon, den wir haben? Und wir haben öffentliche Verkehrsbetriebe oder öffentliche Netze und so weiter. Das ist alles sozialistisches Zeug. Da gibt es aber auch Sinn in der Primärproduktion.
Jörg hat mir hier noch einen Kaffee gemacht, also nicht über die Hintergrundgeräusche wundern.
Weil du das gerade erwähnt hast, noch eine Zwischenfrage. Du hast ja gesagt, dass so eine Sachen, wie zum Beispiel das mit dem Gemüse, wenn das eben auch was kostet, wie hast du gesagt, wenn es nie funktioniert, mehr, dann funktioniert es halt nie, ist schade drum. Ein Beispiel, was mir da einfällt, ist diese Bäckerei auf der Weberstraße, die auch absolut großartige und leckere Sachen machen, die dann natürlich was kosten. Und ich habe das Gefühl, dass eben solche Sachen, die eine coole Idee sind und eine Vision sind in Görlitz, sich häufig leider nicht lange halten. Nimmst du das genauso wahr? Oder und wenn, hast du da eine Idee, wie man vielleicht dem nachkommen könnte, dass solche guten Sachen auch bleiben? Weil du hast ja selber auch angesprochen, wir sind in einer Region mit einer geringen Kaufkraft.
Ja, das sind ja wirtschaftliche Eigenheiten. Ne? Und das ist, also gerade hier beim Gemüseprojekt gehe ich nicht davon aus, dass es fällt, weil wir sechs Jahre, das ist schon eine ordentliche Zeit. So, wenn du gehst. Bei der Bäckerei auf der Weberstraße, hey, wir kennen uns ja. Und der Valentin, der vorher hier gearbeitet, also der war hier Bäcker. Und hat sich dann selbstständig gemacht. Und ich war am Anfang ein bisschen mit drin und habe gefragt, hey, wir können das auch zusammen so als Joint Venture irgendwie machen. Das wollten sie dann nicht, irgendwie ab einem bestimmten Punkt, was auch in Ordnung so war, weil ja, ich mache schon viel und wahrscheinlich wäre das ohnehin zu viel gewesen. Ich weiß auch nicht, super unglücklich darüber. Und ich finde, die machen das gut. Und guck mal, ich meine, es gibt Angebot und Nachfrage. Du hast einen Nachfragemarkt hier von Leuten, die bestimmte auch solche Produkte nachfragen, die vielleicht ein bisschen teurer sind. Die Frage ist, wie oft kommen die wieder? Das musst du halt budgetieren, wie so vorher, oder musst du dir überlegen. Und ich weiß nicht, wie das die Jungs gemacht haben. Also das kann ich nicht sagen. Aber so wie ich es mache, ich schaue mir schon den Markt an und sehe natürlich auch die verändernde Marktsituation. Auch was hier das Restaurant angeht, ist eigentlich auch interessant. Ich meine, das Konglomerat Obermühle funktioniert aufgrund der Summe der Teile. Ne? Und das auf vielen Ebenen. Also marketingspezifisch, aber auch kostenspezifisch. Das Restaurant hat, wie jedes andere Restaurant, auch zu kämpfen gehabt die letzten ein, zwei Jahre seit Corona. Ne? Das ist was anderes. Und Menschen sind bereit, schon noch Geld für Essen auszuzahlen, aber seltener. Und wir sind nun mal im Restaurant hier tatsächlich auch preislich nicht ganz niedrig. Das kommt noch mit dazu. Das ist aber auch bewusst. So, und ich meine, wir haben dieses Jahr die Auszeichnung für gehobene Küche bekommen, dann gehen wir natürlich auch da weiterhin. So, das steht außer Frage. Hier fürs Restaurant, aber ob das kostendeckend ist, es mag gerade mal kostendeckend sein. Mit so einem Restaurant verdienst du dann eben auch kein Geld mehr. Das ist wirtschaftlich auch nicht immer das Beste, quasi mit gehobener Küche das zu machen, weil der Personaleinsatz hoch ist, der Wareneinsatz ist extrem hoch und die Gäste, die es nachfragen, vielleicht ja gar nicht so in der Vielzahl da in der Stadt. Und das funktioniert, weil ich eben erstmal über eine gewisse Zeit noch andere Bereiche im Unternehmen habe, die das quasi mitfinanzieren. Das ist eine Form von Quersubventionierung, die aber organisch gewachsen ist, die ich nicht einfach so reinhole. Weißt du, ich habe jetzt kein Projekt gehabt, was nicht mehr funktioniert hat, deswegen habe ich einfach anderes angefangen. Das war niemals der Fall. Wenn du das machst, machst du einen wirtschaftlichen Fehler, weil dann machst du dich davon abhängig. Damit kannst du aber, wenn das mal vorkommt, was normal ist in wirtschaftlichen Zyklen, kannst du dann auf dieses Projekt mal eingehen und gucken, hey, was kannst du, welche Hebel kannst du denn zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ziehen, dass es halt trotzdem funktioniert. Und das haben wir nicht so schlecht gemacht. Anderswo was auch sehen. Ich habe die Kindergartenküche, wir haben die Kindergartenküche übernommen mit 80 Kindern. Das lohnt sich halt überhaupt nicht. Das rechnet sich auch nicht. Und dann hat das Restaurant quasi damals das gegenfinanziert oder mitfinanziert. Das war quasi ein Unternehmensteil, der am Anfang nichts richtig gebracht hat, aber bei dem ich wusste, da gibt es ein Potenzial und eine gewisse Form von Verantwortlichkeit oder Pflicht, bei dem ich auch Lust hatte, das zu machen. Und wo ich es wichtig fand, gutes Essen in Kindereinrichtungen zu liefern und auch in Schulen. Und sind halt jetzt bei den 1000 Kindern, die offensichtlich dann wirtschaftliche Kraft haben, die auch so ein Restaurant sogar mitfinanzieren können, wenn es mal notwendig ist. Wenn man aber jetzt auf eins angewiesen ist, ja, auf einen Punkt, dann ist es schwer. Ganz klein, ganz, ganz klein, wenn du nur selbst dort stehst, das geht. Sobald du einen Mitarbeitenden hast oder zwei, wird es schwer. So, das ist, weil du musst anders rechnen. Das ist so, dann denkst du anders in anderen Deckungsbeiträgen oder du musst den Euro, den du einsetzt, dann 3-4 Mal durch den Mitarbeitenden umdrehen. Und das ist nicht so einfach. Ich hoffe, das klappt. Ich finde, das ist eine gute Idee, so eine Bäckerei dort nochmal zu haben. Es stehen natürlich Ketten dagegen, genauso wie bei Restaurants auch Restaurantketten dagegen stehen, die völlig anders die Preise diktieren können.
Was mich interessiert, ist, mittlerweile werden Restaurants bis nach Dresden geliefert. Zugleich sind bei Rheinkost auch Kitas eingebunden und Inklusion wird gelebt. Ja. Wie muss ich mir das Thema Inklusion im Zusammenhang mit Essen vorstellen?
Ist ja Gemüseanbau. Ne? Das bedeutet, du kannst auch Menschen mit quasi Hintergrund oder mit Handicap irgendwie dort mit einsetzen als quasi arbeitende Kraft. Da kooperieren wir mit den Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Görlitz. Also die dann Außenarbeitsplätze das haben. Und sowieso Daniel Kupper, der uns das Feld zur Verfügung stellt, er ist ja Leiter der Tischlerei. Da ist die Verbindung sowieso da. Und wir sind gerade an einem Projekt dran. Da haben die Werkstätten das Projekt losgetreten, quasi oben am Flugplatz. Wollen die Felder dort nutzen, um dort eine Pyrolyseanlage aufzubauen, wo quasi Holz vergast wird, um dadurch Strom und auch Abwärme quasi herzustellen. Und diese Wärme wollen wir halt für Gewächshäuser nutzen. Das ist ein ziemlich cooler Ansatz, das so zu machen. Und die Arbeitskräfte, also dann tatsächlich noch werthaltig einzusetzen, ist auch super. Weil wir versuchen halt, die dann für den ersten Arbeitsmarkt genauso fit zu machen. Und das ist der inklusive Ansatz. Der Kindergartenansatz ist, wir laden Kindergartengruppen aufs Feld ein und die machen dann unsere Arbeit einfach. Wir haben nichts zu tun. Das ist ganz cool. Kinderarbeit.
Sind wir wieder beim Thema Kinderarbeit. Es scheint was zu sein, dass dein ganzes Leben dich begleitet.
Traditionelles Ding mittlerweile für mich. Nee, die kommen, das hatten wir jetzt ein paar Mal in den Jahren im Projekt, die kommen von quasi so, sagen wir mal, Säen über Pflege bis zur Ernte und dann kochen die das hier bei uns in der Großküche. Und dann einfach von A bis Z quasi nochmal dort die Idee, wie sowas halt funktioniert mit Gemüseanbau.
Und dann steht in dem Text noch drin, für Jörg Daubner ist dieses Projekt ein Beispiel dafür, was alles gelingen kann, wenn trotz aller Konkurrenz jeder über den eigenen Tellerrand schaut. Du hattest dieses über den Tellerrand schauen vorhin schon mal selber gesagt. Meinst du da weniger Ellenbogentaktik zwischen konkurrierenden Unternehmen oder was meinst du mit diesem über den Tellerrand blicken?
Genau das. Also das ist, wenn ich weggehe von meiner individuellen Profit, also oder, wozu uns unser Wirtschaftssystem zwingt, und damit meine ich nicht mehr den Kapitalismus an sich, so, weil der Kapitalismus an sich ein abgeschlossenes System ist, was in sich funktioniert und sogar noch andere Systeme zulässt, ist Neoliberalismus eine Sache, die wir mittlerweile hier haben, der Profitmaximierung als quasi die Maxime einfach setzt. Der Kapitalismus sagt, ich als Eigentümer von einem Gebäude versuche daraus einen Profit zu ziehen, was legitim ist, gäbe es aber dann weiter, nach Smith jedenfalls, an Menschen, die entweder dabei helfen oder denen sozial geholfen werden muss. So, das ist in Ordnung, das sind die Pflicht mit rein des Unternehmers. Der Neoliberalismus gibt es halt nicht. So, da ist es wirklich nur reine Profitmaximierung von Zeug. Ich nehme und quetsche es halt aus. Und immer weiter wachsen, was aber nicht funktioniert. Es hat halt diese nachhaltige Komponente nicht mit drin. Genau über diesen Tellerrand hinauszuschauen, dass es überhaupt nicht nachhaltig sein kann. Gerade in so einer Region ist es natürlich mega spannend dann. Also zu sagen, hey, wenn wir es nicht schaffen, das ist eigene Kraft, weil wir uns in bestimmten wirtschaftlichen Teufelskreisen bewegen. Darum geht es meist nur mit gemeinsamer Anstrengung, um zu gucken, was geht. 70 Kilometer westlich von hier sind diese Teichwirtschaften. Karpfen, alles da, Binnenfischerei. 90% der abgefischten Fische wird nach Hamburg verkauft. Wir haben ja aber auch eine Nachfrage nach Fisch offensichtlich in der Region. Warum sagen wir fahren dorthin, holen den Fisch ab für die Restaurants hier, wenn sie mal Binnenfisch nehmen, was selten ist, weil der auch schlechten Ruf hat und so weiter, aber man kann es halt auch anders machen. Was ich dort gesagt habe, ist, hey, wenn ihr mir aus Karpfen ordentliche Fischstäbchen machen könnt, würde ich alle 2 Wochen Fischstäbchen bei den Kitas anbieten. Und dann kann sich halt selbst in der Region einfach auch extrem stark machen, wenn man die Geldflüsse einfach hier drin lässt und die nicht externalisiert. Das ist eine relativ einfache Denke, das ist relativ protektionistisch erstmal so, wobei wir keine Zölle erheben, sondern einfach nur das nehmen, was hier ist. Was wir damit kürzen, sind Lieferwege, ist alles und all das, was irgendwie uns so ein globalisierter Großmarkt irgendwie schon als Luxus verkauft, der aber am Ende auch scheiße ist, wenn wir uns davon abhängig machen. Aber wenn wir uns von uns gegenseitig abhängig machen, was wir damit tun, ist es eigentlich eine viel bessere Wahl.
Ebenso sorgen Catering, Events und Feiern für Einnahmen, um zukünftige Ideen zu finanzieren. Zukünftige Ideen, gibt es da konkrete Sachen, Pläne, die du in der Zukunft im Kopf hast?
Wir haben ja jetzt das Salü noch mit uns ins Unternehmensportfolio genommen. Also ich würde jetzt noch die Landeskrone übernehmen und das St. Jonathan. Das ist eigentlich so das Ziel und das war's dann.
Und dann ist einfach so viel Geld da, dass du nichts mehr machen musst. Und dann hast du wirklich Zeit für deine Kinder.
Jetzt gerade ist es so, bin ich wieder in so einer Phase, wenn so ein Großprojekt ansteht, wie so eine Übernahme einer absolut renommierten Bar mit dem und dem Gefühl, auch bei Görlitz, dann ist es so, dass ich erstmal konsolidiere oder erstmal stabilisiere, Team stabilisieren, gucken, Angebot stabilisieren, sowas. Und es gibt immer Reibung, es gibt ja erstmal ein bisschen Sand im Getriebe und so ein Zeug und das muss man halt irgendwie mitigieren. Große neue Projekte habe ich jetzt noch nicht. Meine Steuerberaterin freut sich auch immer darüber, wenn ich das sage, weil es irgendwie dauert ein halbes Jahr ungefähr, das ist so die Karenzzeit mittlerweile, bis ich das nächste irgendwie habe, worauf ich Bock habe. Aber das muss schon erstmal sicher sein. Nichts ist destruktiver und schlechter für eine Region, für eine wirtschaftliche Situation meines Unternehmens, als so schnell ist, was zu machen und das wieder zu schließen und dann wieder was anderes zu machen. Du hast kein konstantes Angebot und das hilft niemandem. Bedeutet, ich will immer erstmal eine Sache dann stabilisiert haben und dann können wir uns langsam das nächste angucken. Und was es halt nicht ist, weil du gerade sagst, wenn ich reich genug ist, nicht mehr zu machen, ja, werde ich hier nicht. So mit nichts. So, es ist auch nicht das Ziel. Reichtum ist eine Sache, die kann ich mir mal das kann ich mir sowieso mal ablachen. Das funktioniert nicht. Also nicht mit dem Konzept, was ich fahre.
Hättest du was mit Wirtschaft studieren sollen? Ach, ist ja.
Scheiße, ja genau. Ich habe das studiert und das ist auch eine lustige Anekdote. Da war ich auf dem Weg vom Strandbad damals und Robert Moll kommt in dieser Geschichte relativ oft vor, also um Freunde zu treffen, und er war dabei. Und da saß ich im Taxi mit einem Afghanen zusammen, der gerade seine Diplomarbeit für Architektur auf der Windschutzscheibe liegen hatte. Hat sich herausgestellt im Gespräch, schon zwei andere abgeschlossene Studien gehabt. Und ich habe schnell eine SMS getippt, oder? Also damals gab es noch SMS. Und er hat gesagt, ey Mann, eure Generation ist so schnell mit dem Daumen. Ich habe gesagt, ich hatte vorher einen Artikel drüber gelesen, dass sie wahrscheinlich genetisch unsere Daumen, dass sich die Daumengenetik tatsächlich verändern wird, oder weil die länger werden, weil wir den mehr benutzen. Also das habe ich nebenan erzählt, dass ich einen Artikel gelesen habe, dann hat er gesagt, ja, er war mal in Japan und er findet es interessant, wie sich verschiedene Menschen miteinander sozialisieren. Und wir kamen darauf, weil er gesagt hat, die Japaner, während in Deutschland meistens ein Mann, sagt er, irgendeinen blöden Witz macht und dann die Hälfte der Gruppe den mag und die Hälfte der Gruppe den ablehnt und so Sozialisierung funktioniert für ihn in Deutschland, ist in Japan so, dass sie alle ihre Gameboys rausholen und sich niemand sozialisiert. So kam er halt drauf. Und dann kamen wir ins Schwarzen und hat er gefragt, was ich eigentlich irgendwann machen will. Da habe ich gesagt, er möchte Hotelmanagement studieren. Da dachte er, ach nee, schlechte Idee, ist viel zu eingeschränkt. So, du kannst dann auch wirklich nur Hotelmanagement machen. Aber wenn du was anderes machen willst, so, dann ist es blöd. Dann hast du Hotelmanagement studiert und das bringt dir einfach nicht so viel. Sagt er, studier mal Wirtschaft, ist okay. Kannst dir aussuchen, BWL oder VWL, du wirst dein Leben lang schlechter Wirtschafter bleiben. Dann musst du aber unbedingt noch was fürs Herz studieren. Und das ist entweder Soziologie oder Philosophie. Kannst du aussuchen, ist auch, also wahrscheinlich Philosophie da der bessere Weg, hat er gesagt. Und ich fand die Argumentation ziemlich schlüssig, also habe ich mir nächsten Tag eingeschrieben und dann habe ich das so gemacht.
Kommen wir mal zum Salü. Das hast du im Januar 2025 übernommen. Wie muss man sich das generell vorstellen? Man fragt sich als Görlitzer, wenn man dort sitzt und weiß, es macht jetzt jemand anderes, sind die Spirituosenflaschen noch dieselben? Hat der Tobi die da gelassen oder hat er direkt die mitgebracht? Schmeckt das Essen noch so? Gibt's noch die beliebte Auswahl an Fassbieren? Also beschließt man so einen Deal, bekommt die Schlüssel, macht am nächsten Tag auf und genauso weiter, wie der alte Betreiber aufgehört hat?
Gute Frage, kommt halt immer drauf an, also auch dort Rahmenbedingungen und Setting. Ne? Das Salü war ein laufender Laden. Dem Salü hat die allgemeine Gastro-Krise relativ wenig angehabt oder anhaben können, weil es ein hauptsächlicher Stammgastladen ist mit einem anderen Konzept. Und es kommt, also das ist die eine Sache, das ist die Außensache. Und die Innensache ist, wie gut verstehen sich die Menschen, die diesen Deal miteinander machen. Wir können behaupten, dass sich Tobi und ich eigentlich ganz gut verstehen, immer noch und verstanden haben. Und wir sind tatsächlich immer ganz gut miteinander gewesen. Und wir planen das Ding schon 1,5 bis 2 Jahre. Das ist jetzt nichts irgendwie, was so schnell gewesen wäre. Wir haben es aber beide mega so nicht besprochen in der Öffentlichkeit, sondern nur mit halt Vertrauten. Das war auch meine Prämisse, seine auch. Und da gibt es keine Versprechung, dass ich das so mache wie er und so weiter. Aber ich habe natürlich eine andere Idee, wie sowas halt betrieben werden kann, wenn du es tatsächlich nachhaltig betreiben willst. Nicht wie hier in der Obermühle, sondern nachhaltig auch was Personalsituation angeht. Der Tobias hat seine Gründe gehabt. Hauptsächlich hat er seinen Sohn als Grund genommen, das abzugeben. Um dort mehr Zeit zu haben. Es geht ja mit deiner Frage nach Familie überein, die ihm genauso wichtig ist. Ich meine, er hat das 11 Jahre gehabt und man muss nicht besonders weit denken können, wenn man sich überlegt, dass wenn man dann täglich 15, 16 Uhr bis dann nachts 3, 4, 5 dort steht, dass das irgendwann auch an die Substanz geht. Während er quasi mit der persönlichen Leidenschaft jeden Tag dort reingegangen ist, aber vorher eben auch der Rico Kasper, kannst du diese persönliche Leidenschaft nur auf eine bestimmte Zeit ziehen, würde ich behaupten, weil irgendwann ist auch gut. Also irgendwann bist du kaputt so, und dann ist es nicht mehr. Und ich bin interessiert eher an intelligenten Systemen als an intelligenten, also auch an Individuen. Aber das ist wirtschaftlich gesehen, sind die Systeme für mich immer interessant. Zu sehen, okay, wie kann man das strukturieren? Und was passiert ist, ich habe den Großteil des Spirituosen übernommen und habe jetzt noch addiert. Also es gibt es wesentlich mehr noch. Habe das Team stark erweitert, was mir wichtig war. Weil erstens macht sich niemand mehr, also es ist anstrengend, aber niemand macht sich mehr tot. Und wenn du wechselnde Teams hast, ist zwar Konfliktpotenzial da, darüber, dass es wechselnd ist, aber es gibt auch einen wesentlich höheren Konfliktpotenzial, wenn du jeden Tag, kennt man aus der Familie, aufeinander hängst und die auf den Sack gehst. Was stabil geblieben ist, Anja, die früher auch gearbeitet hat, also als Kennerin, die hat es wieder angefangen. Eigentlich auch gar nicht so schlecht, da hatte ich irgendwie Zeit, nochmal Teams zu orientieren und zu gucken. Und wie schon gesagt, Reibung gibt es dann immer und ein paar Sandkörner drin, aber ganz ehrlich, so von den Zahlen sieht das alles gut aus. So. Das ist stabil geblieben, da gibt es keinen Abbruch. Andere Klientel, andere ist bestimmt weggefallen, die kenne ich aber nicht. Damit ist es eigentlich nicht so dramatisch. Und vielleicht kommen die auch wieder oder wir werden es sehen. Es ist alles auch recht ruhig. Und der Koch ist geblieben so. Und das ist auch eine ganz wichtige Grundlage gewesen. Das war mir auch wichtig und ist mir auch immer noch wichtig. Wir haben das Küchenteam erweitert durch Menschen, auch aus der Mühle hier. Wir sind wesentlich flexibler geworden dadurch. Das ist ein größeres Team. Haben die Mühler nochmal, also das Restaurant hier anders bestücken können mit anderen Menschen und anderen Köpfen und können Catering wesentlich besser betreiben. Wir hatten, jetzt gerade ist es interessant, ne? Also das ist im Mai haut es gerade richtig rein. Es sind so richtig viele auf einmal Caterings. Und es ist so unsere Feuerprobe gerade, wie wir das miteinander kommunikativ machen. Das wird alles klar gehen. Es geht aber auch darum, wie wir intern halt damit umgehen. Das meine ich mit intelligenten Systemen.
Das ist meine Frage, weil du behauptest, habe ich gelesen, dass wer im Salü sein Catering bestellt, kriegt Salü-Catering. Und wer sein Catering in der Obermühle bestellt, bekommt Obermühlen-Catering. Wie ziehst du oder wie zieht ihr dort die Grenze und stellst das nach dieser Übernahme sicher?
Gar nicht. Also ich habe jetzt... Wenn ich auf die Obermühle eine Anfrage bekomme für ein Catering, dann schicke ich nur die Angebote von der Obermühle. Das wird ja meistens genommen. Also oder vice versa. Also hier auf der anderen Seite ist es im Salü genau dasselbe. Ich habe jetzt eine Veranstaltung am Wochenende im Haus, eine Geburtstagsfeier, die gerne Salü-Buffet haben möchte. Ist okay, da riecht mir kein Zacken aus der Krone. Ich koche es ja aus derselben Küche, nur dass halt unterschiedliche Rezepturen und unterschiedliche Angebote sind. Die unterscheiden sich auch. Die unterscheiden sich auch genug, dass man das so parallel fahren kann. Wie sich das in Zukunft entwickelt, werden wir sehen. Ob ich das dann ein bisschen fusioniere. Es ist für uns kein Problem. Wir haben ähnliche Warenkörbe dann in den Restaurants, die zu den Buffets hingehen. Das ist eigentlich alles. Da gibt es auch keinen Verderb dadurch. Und wir haben die logistischen Möglichkeiten, das zu bespielen.
Stichwort Servicepersonal. Ist das bei dir, speziell im Salü oder in der Obermühle auch, gastronomisch ausgebildet? Also ich frage deshalb, weil du weißt ja selber, viele Leute, die heutzutage kellnern, sind als Restaurantfachkraft, Kellner, Fachkraft für Gastronomie oder Systemgastronomie, was es da alles gibt, oder Weiterbildung als Barkeeper oder Mixer ausgebildet, sondern, ohne das jetzt abwertend zu meinen, es ist oft ungelerntes Personal, das bedient, oder Jugendliche, die sich was dazu verdienen, Studenten, die jobben und so weiter. Wie ist das bei euch?
In jeder Schicht gibt es mindestens eine Person mit einer abgeschlossenen Ausbildung. Das ist so.
Ist dir auch wichtig?
Ist mir wichtig, ja. Aber es ist nicht wichtig wegen der Ausbildung an sich, sondern du lernst in Ausbildung und in Studien hauptsächlich Logik für den Beruf oder für wofür auch immer. So, und die Logik ist wichtig, erst mit reinzubringen. Die ist auch erlernbar. Wenn du in jeder Schicht jemanden damit besetzt, ist sie relativ schnell erlernbar. Oder eine abgeschlossene Ausbildung allgemein.
Also es ist dann wieder dieses, was du angesprochen hast, dieses quasi innerhalb des Teams voneinander zu profitieren.
Ja, unbedingt. Ja, genau. Aber nur so funktioniert es. Jemand, der keine Ausbildung gastronomiert, aber vielleicht eine andere Ausbildung oder was auch immer, oder schon aber wenigstens gearbeitet hat und weiß, was Arbeit ist, bringt ganz andere Ansätze mit rein, die auch dem Team extrem helfen können. Ich habe aus eigener Erfahrung, ich habe in einem Restaurant noch gearbeitet in Berlin, im Nansen hieß das, das gibt es mittlerweile nicht mehr, aber es hat lang nach mir geschlossen, ein Glück. So, da hat es einen Küchenchef gehabt, der war ein ungelernter Küchenchef. Cooler Typ, also wirklich, der hat in Hamburg ganz lange, war so ein Hamburger, also wirklich auch so tatsächlich nach kulturellem Klischee auch nochmal, das war ganz nett. Und mit dem kam ich super klar. Der hat immer so ein bisschen den Komplex mitgehabt, dass er es halt nicht gelernt hat. Und von ihm habe ich nochmal viel gelernt. Der hat es einfach anders gedacht. Der hat bestimmte Prozesse anders gemacht. So. Weißt du, manchmal dachte ich völliger Quatsch und manchmal war es auch völliger Quatsch. Und auf der anderen Seite hat er manchmal Sachen gemacht, die auch ziemlich clever waren. So, also die du dann nicht denkst, weil du halt in dieser Logik so verhaftet bist. Das meine ich mit Selbstreferenz. Wenn du dich nur darin bewegst, wirst du auch ineffizient, dann wirst du auch die Betriebsblindheit, oder? Und im Salü hatte ich das auch ähnlich, als ich es übernommen habe, so habe ich auch natürlich Prozesse gesehen, bei denen ich dachte, ey, das hat der Tobi schon für das System Tobi extrem gut gemacht. Wenn ich aber mehr Leute dort reinziehe, die es einfach ad hoc verstehen müssen oder wo es einfach intuitiver sein muss, dann muss ich das ändern. Das heißt nicht, dass es vorher schlecht oder falsch war. Nee, es hat einfach nicht auf das System gepasst, das implementiert werden sollte.
Wenn ich das richtig gelesen habe, hast du dir auch auf die Kappe gepinselt, dass du gastronomisch auch ausbilden möchtest?
Machen wir tatsächlich auch schon, ja, genau. Also wir haben gerade eine Restaurantfachfrau zur Ausbildung und einen Koch, eine Köchin, die macht gerade Fachpraktika. Das ist das, was früher so Beiköchin war. Und sie ist Fachpraktikerin, die will aber eine Kochausbildung ranhängen und dann haben wir auch noch einen anderen Kandidaten, der ab September jetzt Auszubildender werden möchte. Finde ich wichtig. Das ist so die nächste Generation von Menschen, die dann kommt.
Sind das auch in dem Fall Leute, die aus der Region sind, oder?
Teils. Also es ist interessant. Also ich meine, das ist eine extrem relevante Frage, nicht nur auf die Ausbildung bezogen. Also einer kommt aus der Türkei ursprünglich, die anderen beiden sind aus der Region. Dann habe ich jetzt aber tatsächlich dieses Jahr auch, der Bäcker, den wir mittlerweile wieder angestellt haben, er kommt ursprünglich aus dem Nationalität Afghane, ist aber im Iran groß geworden und dann halt mit den ganzen Fluchtgeschichten, die wir alle gehört haben, die auch tatsächlich real sind. Es trifft auf ihn zu, genauso wie auf den Barkeeper im Salü, den Milad, der oft da ist. So, das sind alles so Schicksale. Da willst du auch nicht zu weit reingehen, weil dann wird sie auch schlecht. Das sind tatsächlich Menschen, die mittlerweile im Team sind, die so eine krasse Stimmung nicht nur mit reinbringen, sondern auch Kompetenz und Idee von Leben oder so wie Arbeitswillen oder Einsatzwillen. Fachkräfte ziehst du dir eben auch ran. Das darf nicht so oft, das darf nicht zu stark fluktuieren. Du musst stabile Teams haben. Die längste Mitarbeiterin hier im Unternehmen ist jetzt 19 Jahre da. Das ist die Madeleine, die ist halt so alt wie ich, die ist 39. So, ne? Die, seit Ausbildung ist sie halt hier. Hat alle Härten, Tiefen, Schwächen, Stärken, irgendwas mitgemacht. Also die Halbwertszeit ist, glaube ich, so jetzt gerade 8 Jahre, 9 Jahre, aber das ist halt so lange, wie ich gerade da bin.
Generelle Frage, findest du, also erstmal nur auf unsere Region bezogen, dass sich, ich nenne es mal, der Bock, den Gastronomen haben müssen, verändert hat? Weil ich persönlich stelle immer häufiger fest, dass bei vielen Leuten, die Restaurants, Bars oder Ähnliches besitzen, dieses, ich muss und will für meine Gäste immer mehr als das Nötigste machen, fehlt. Also ich meine so Situationen, Kleinigkeiten, du bist ein paar Stunden abends in einem Restaurant oder einer Bar und Toilettenpapier oder Seife im Spender werden nicht kontrolliert oder dass es eine Seltenheit ist, wenn ein Kellner, bevor das Glas leer ist, schon mal fragt, ob es was Neues sein darf oder spätestens dann, wenn die Getränke am Tisch alle leer sind, sich auch mal blicken lässt oder man kommt 20 Minuten vor offiziellem Ladenschluss irgendwo rein, ist zu 7 oder zu 8, will noch mal 20 bis 40 Biere trinken und vielleicht ein paar Schnäpse. Und der Wirt sagt aber, nee, danke, lasst mal, wir machen in 20 Minuten zu. Meine Eltern erzählen mir immer, dass es das früher so in der Art nicht gegeben hätte. Siehst du da eine ähnliche Entwicklung? Und wenn ja, kannst du sie dir erklären?
Ich würde die Frage mal in zwei Teile aufteilen. Den ersten Teil, den du ansprichst, ist so eine Form von Aufmerksamkeit. Von wegen so, ja, wenn das Glas noch nicht ganz leer ist, frage ich dann nach oder gebe ich dann schon was Neues. Das ist eine interessante Interpretationssache, wie du Dienstleistung siehst. Ich hab das lustig gehabt jetzt mit der Salü-Übernahme, weil der Tobi hat so gemacht, der hat immer bevor das Glas überhaupt leer war, ein neues einfach hingestellt, ohne zu fragen. Stehe ich nicht drauf. Das ist nur eine reine Dienstleistungsinterpretationssache. Ich frage höflich und so weiter, dann wird es wieder hingestellt. Aber erstmal fragen. Das wurde auch mir angetragen von einigen und von anderen eben ganz anders. Kann interpretiert werden, also Druckbetankung, die vielleicht niemand, also das wollen die dann vielleicht gar nicht, das wird trotzdem gemacht. Mhm. Und ich gehe dem aus dem Weg mit der höflichen Frage. Dass man dann kurz mal vielleicht wartet, nicht wenn der ganze Tisch ausgetrunken hat. Nein. Darum stehen wir auch zum Beispiel jetzt donnerstags bis samstags immer zu dritt. Weil ich will diesen Stressmoment vermeiden. Du guckst immer noch mal rum, hey, darf es noch was sein? Augenkontakt, schauen. So, das geht. Das ist guter Service. So, das ist aufmerksamer Service. Dass das vielleicht nicht mehr so da ist, würde ich von ausgehen, ist geschuldet der Tatsache, dass du, und das ist nicht mehr eine Fachkraftdiskussion, sondern dass du dir gar nicht mehr so viele Kräfte leisten kannst, die das quasi abdecken können. Das ist nämlich eine Frage der Quantität der Menschen, die mit denen du arbeitest. So logisch, das kostet halt viel Geld. Und dann müssen sie es auch noch können. Und die Situation ist schon prekär. Hier nicht. Ich habe tatsächlich wenig, noch immer ein Glück, wenig Probleme mit so Personal. Wir besetzen Stellen sehr, sehr schnell. Wir haben individuelle quasi Initiativbewerbungen. Über die funktioniert es meistens. Und es ist natürlich auf einem kleinen Markt wie Görlitz nicht immer ganz einfach. Das wäre so der erste Teil der Frage. Ich glaube, es hat tatsächlich viel mit Personaldecke und Personalsituation zu tun. Und der zweite Teil, dass dann geschlossen wird. Selbst wir im Salü dann sagen, um 10 nach 1 ist so letzte Runde. Aber bei uns aus den Gründen, wir öffnen um 18 Uhr und ich habe so 8-Stunden-Schichten, 8,5-Stunden-Schichten mit Pause. Und wenn ich jetzt jeden Abend, und das meine ich auch in Bezug auf Tobi vorhin, dort 10 Stunden stehe, dann hält es keiner durch. Wenn ich ein Team aufbaue, muss es langfristig funktionieren und auch nachhaltig sein für alle Beteiligten. Meine Frage an die Menschen, mit denen ich arbeiten darf, ist immer, hey, was brauchst du, damit es für dich funktioniert? Und das wird sicher nicht sein, dass jemand sagt, ja, ich muss unbedingt bis um 4 Uhr arbeiten. Nee, im Gegenteil, das werden sie zwar nicht sagen, wenn ich es vorgebe, so, aber ich muss dann klar sagen, hey, dann ist es bis um 2, weil ich dann die Arbeitszeiten einhalten kann. Und wenn alle noch halbwegs fit auch zur nächsten Schicht wiederkommen können. Du hast doch eine Überalterung teilweise in der Gastronomie von Betreibenden. Also wenn wir jetzt 8 Personen haben, also das hatten wir ja auch schon, klar, 8 Personen stehen nochmal irgendwie um 1 dann da und dann nehmen wir die schon noch mit rein. Weil es das Bierchen geht dann immer nochmal. So, aber so 10 vor 2 geht es nicht mehr. Oder auf Mitnahme.
Ich hatte in der Anmoderation bereits anklingen lassen, dass in der Obermühle nicht nur Bier gebraut wird, sondern auch Destillate hergestellt werden. Die existierende Marke Augustus Rex hat Jörg mit seinem Schwiegerpapa als GmbH neu gegründet.
Georg, mein Stiefvater, hat das vor 25 Jahren hat er das angefangen, ganz klein in Dresden, in Klotsche. Hat es dann immer größer werden lassen und hat es zu quasi nationaler Reputation geführt und auch nationalem Ruhm und auch internationalem Ruhm bei so World Trophy Award Zeug, irgendwie Spirits Award. Und er hat tatsächlich sich zur Aufgabe gemacht, so sortenreine Brände zu machen. Das macht niemand anderes in der Form so sortenrein. Wir unterscheiden so zwischen roten und grünen Boskop-Apfel zum Beispiel. So weit geht die Unterscheidung. Und das wird lange gelagert. Also es hat so mindestens 5 bis 6 Jahre Lagerzeit. Wenn du das 5, 6 Jahre liegen lässt, ist es wesentlich weicher. Wir haben Destillate, die haben bis zu 15 Jahren gereift. Es geht immer weiter und wir haben ein Riesenlager jetzt gerade hier zu stehen. Das haben wir wieder übernommen. Der hat, Georg, also wie ich mit ihm zusammengekommen bin, als ich das übernommen habe, meine Mutter hatte schon Augustus Rex gekauft von ihm, da waren sie aber noch kein Paar. Und ich habe dann die Obermühle übernommen, dann war er hier zum Verkaufsgespräch und ey, er ist ein übelst nerviger Verkäufer. Du willst ihn aber loswerden, weil Leute, kaufst dann was. Er ist ein Charakterkopf. Aber ich habe ihm halt irgendwann, meine Mutter und er, sie sind ja auf Weltreise gefahren in so einem großen umgebauten LKW, also ein MAN-LKW. Und sie haben sich 2019 sind sie losgefahren, so war jetzt nicht das günstigste Jahr mit 2020 danach, heißt, sie sind im Iran hängen geblieben, die wollten die alte, die Seidenstraße, das ist ja langfahren bis in die Mongolei, und sind im Iran hängen geblieben. Und waren dann dort ganz lange. Und vorher hat er sein Unternehmen Augustus Rex dann verkauft an den anderen, der in Moritzburg war. Und der hat das, und ich kann sagen, wirtschaftlich nicht so ganz clever betrieben. So. Und soweit ich mich davor immer schütze so und sage, ja, kann das ja selber nicht so gut so, mag das an bestimmten Punkten stimmen und an anderen gar nicht so. Also du kannst trotzdem Markenverständnis habe ich trotzdem. Also wenn du eine Premium-Marke hast wie Augustus Rex, solltest du nicht unbedingt so eine Basismarke noch einführen. Also du solltest jetzt nicht, wenn du ein High-End-Produkt hast, noch sagen, hey, ich verkaufe mal noch eine günstigere Alternative dazu, weil dann machst du die Marken kaputt, beide. Hat aber gemacht. Und dann hat das nicht so ganz funktioniert. Die Marke ist fast verschwunden vom Markt. Und ich habe Georgs Leiden gesehen, so wie ich es bei meiner Mutter damals beim Hochwasser auch gesehen habe. Und dann habe ich gesagt, naja, pass auf, dann habe noch Platz hier und auch noch Platz in meinem Kopf. Also warum nicht? Dann haben wir das zusammen gekauft, haben eine GmbH draus gemacht, die wir jetzt auflösen. Das geht jetzt alles. Darum gab es auch den Zeitungsartikel in meinem Einzelunternehmen über, quasi unter einem Dach, produziere für mich selbst Alkoholiker, was natürlich auch super ist, mit der Brauerei schon, aber für Salü, wir machen eigenen Wodka. Und das ergibt dann schon sehr großen Sinn. Was ich am meisten ablehne, ist so, nicht ablehne, aber es ist so, man kann mittelmäßig in den Dingen sein, die man tut. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn man so tut, als wäre es High Class, finde ich es schwierig. Und daran messe ich mich auch. So, das ist, und ich werde auch nicht immer High Class bieten. Wenn das kritisiert wird, dann versuche ich es auch zu verbessern. So. Aber du darfst halt nicht auf dem Standpunkt bestehen bleiben.
In Görlitz, auf dem Gelände der ehemaligen Hefefabrik zwischen Konrad-Schied-Straße, Bautzner-Straße und Hilger-Straße, existiert ein Kulturzentrum, die Raprika. Auch dort hatte Jörg seine Finger mit im Spiel. Wem das zunächst einmal nichts sagt oder wer selbst das Görlitzer gar nicht richtig weiß, was sich auf dem Gelände bzw. hinter dem Verein verbirgt, bekommt das von Philipp Bordin, der im Vorstand ist und mir das Gelände einmal gezeigt und erklärt hat, kurz erläutert.
Also der Raprika ist ja ein Projekt vom Second Attempt. Das ist im Prinzip was Jugend- und Soziokultur fördern soll. Also Anlaufstelle sein für Jugendliche, eben unter anderem mit hinten dem Jugendclub oder dem A-Team. Und ansonsten aber nicht nur speziell auf Jugendliche ausgerichtet, sondern auch mehrgenerationsmäßig. Also wir haben Handy-PC-Sprechstunden gehabt, dann sowas wie Repair-Café, wo ältere Leute meistens im Rentenalter mit ein bisschen Know-how dann erklärt haben, wie man Sachen wieder reparieren kann. Da die Verbindung auch zur Nachhaltigkeit. Und wie gesagt, so zur Kultur, dass man eben kulturelle Sachen anbietet und fördert. Es gibt offene Ateliers, gibt Musikveranstaltungen, Filmvorführungen, Lesungen und alles Mögliche. Und ansonsten soll es ein bisschen auch den Stadtteil mit einbinden und das eben über verschiedene Wege, also über Nachhilfe, über die Möglichkeit, die Holzwerkstatt zu nutzen, sich alle möglichen Gerätschaften von Akkuschrauber über Handkreissäge auszuleihen. Und dann gibt es noch einen Makerspace. Da wird dann viel so mit 3D-Druck und Lasercutter gearbeitet. Da kann man sich einmieten. Es gibt ein Tonstudio. Also es ist halt wirklich der Begriff Kultur hier sehr weit gefasst.
Dort hattest du 2021, 2022 mal kommissarisch die Geschäftsleitung übernommen. Aber schon mit der Ansage, dass es nichts Dauerhaftes werden wird, weil du anderweitig schon genug eingebunden bist. Inwiefern bist du generell mit diesem Verein verwoben? Also wie kam es dazu, dass man sagt, Jörg, würdest du das jetzt mal eine Weile lang machen?
Vor Asien war ich ein halbes Jahr hier. Da habe ich mir von Berlin mal ein halbes Jahr Abstand gegönnt, weil privat und Zeug. Und ich wollte irgendwie mal ein bisschen Abstand haben. Da habe ich hier mal die Karten neu geschrieben für die Mühle. Und da saß ich im Flübo, weil wir hier kein Internet hatten 2013 noch nicht. Das kam erst 2016 oder nur ganz langsam. Das war irgendwie sinnlos und ich musste halt irgendwie Zeug machen. Da saß ich im Flübo und habe Heikos WLAN genutzt. Und dann da saß ich dann immer. Und dann kam irgendwann Daniel Sauer, kam zum Ehren mit Dingen, die ich schon mal früher kannte. Und er hat gesagt, du, wir haben in unserem hier Second Attempt Büro unten aufreiß WLAN. So Shared Office-Zeug und so. Und das hatte ich dann da und habe es gemacht und gedacht, hab mir das so sagen lassen, was der Verein macht. Und dann habe ich gesagt, oh ja, da werde ich Mitglied. Also habe ich mich quasi werben lassen über freies WLAN. So, und dann ist die Karriere steil gegangen. Und dann bin ich, als ich 2016 zurückgekommen bin, war ich dann eben klar, manchmal so bei Treffen dabei. Und dann habe ich mich mal in den Vorstand wählen lassen, weil ich gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen kann. Das war in der Zeit, in der Christian Thomas, der damals auch der Geschäftsführer war, aber auch im Vorstand und diese Doppelrolle aufgeben musste. Seinetwegen habe ich mich dann auch, also er hatte mich gefragt und gesagt, ja klar, das kann ich mir vorstellen. Und er ist dann gegangen, auch als Geschäftsführer, und dann kam die Romy Schmidt zwischendurch. Und die hatten wir bestimmt als Vorstand. Und da gab es einfach ein bisschen Querelen, also gab es ein bisschen Konflikt. Bis hin zu dem Punkt, dass wir als Vorstand dann entschieden haben, oder wir alle gemeinsam entschieden haben, hey, das wird mit der Zusammenarbeit einfach nicht weiter funktionieren.
Ja, das habe ich auch gelesen, dass auch die, also dass teilweise Leute, die dort aktiv sind oder die, sagen wir mal, die Raprika genutzt haben als Freizeitangebot, sagen, dass in der Zeit teilweise man dann aufpassen musste, dass der Ruf nie leidet.
Richtig, genau. Und das habe ich eben gesehen als Hauptaufgabe, und das muss ein Vorstand, da muss ein Vorstand auch intervenieren. Das habe ich gemacht und habe gesagt, gut, dann gehe ich kommissarisch rein. 4 Monate, 5 Monate habe ich es gemacht. Das war eine anstrengende Zeit, klar, aber mir war es wichtig, auch dort, ja, Mann, viel hat mit Pflicht zu tun, mit dem Zeug, was ich so mache, ne? Aber mit einer persönlich, sagen wir mal, entschiedenen Pflicht. Das ist nichts, was von außen an mich herangetragen wird, Jörg, du musst jetzt, sondern ich sage, hey, ich sage mir selbst irgendwie, Jörg, wäre schon gut, wenn du das machst, weil wer soll es denn jetzt gerade sonst machen? Dann habe ich das gemacht mit der üblichen Art und Weise, wenn ich in Gruppen reingehe, die einfach einen homogenen Duktus haben und homogene Art, das einfach massiv zu brechen. Ja, das mag auch nicht jeder. Robert, einer der langjährigen Mitarbeiter, hat irgendwann dort gesagt, ey, es ist nicht einfach, mit dir zu arbeiten. Wenn ich dir eine Frage stelle, gibst du mir im ersten Hauptsatz eine Antwort darauf, wie ich es machen soll. Im Nebensatz davon stellst du das völlig in Frage. Und im dritten Nebensatz sagst du mir sowas wie, ja, denk halt mal selber drüber nach. Ich sage, ja, das beschreibt mich ganz gut, weil ich mit erwachsenen Menschen arbeite. Kümmere dich so. Also du kennst die Antwort und du kennst die Frage, du kennst die Antwort. Du kannst dich auch entscheiden, wenn du einen Fehler machst, ist das nicht schlimm. Dann machst du beim nächsten Mal halt anders. Ich bin kein autoritärer Führer. Wäre ich es, würde ich es machen. Wir haben auf Finanzen geschaut und das und waren da relativ erfolgreich mit, zum Glück, also wie wir es dann wieder eingeplant haben. Dann Team abholen, Sicherheit geben und das ganze Zeug. Hat teilweise funktioniert und teilweise bestimmt auch nicht. Und Menschen werden das aus verschiedenen Perspektiven anders sehen. Aber was sich jetzt zeigt, ist, dass sich danach fortgesetzt hat, auch unter Julia, die es jetzt macht, dass es tatsächlich eine Grundlage gegeben hat, dass ein stabiles Arbeiten möglich war. Bin mittlerweile nicht mehr im Vorstand. Auch aufgrund von Zeit, auch aufgrund des Tourismusvereins, den ich dann ja mit Vorsitzenden mit übernommen habe. Aber die Zeit will ich auch nicht missen. Das war ganz gut, weil gerade auch bei der Raprika habe ich gedacht oder gesagt, wir leben in einer Region, die politisch extrem auffällig ist, auf ganz vielen Ebenen. Bemerkenswert im positiven wie im vielleicht auch negativen Sinne, es kommt auf den Standpunkt an. Ich habe gesagt, es gibt hier ein eigentlich linkes Projekt, so wie es immer behaftet war, was ich eigentlich sehe, was ich gerne in der Mitte verortet haben möchte. Weil es ist ein soziokulturelles Zentrum und sollte für alle offen sein. Wenn jetzt aber so ein soziokulturelles Zentrum, was ich jetzt als progressiv, sagen wir mal, einfach bezeichnen würde, fällt wegen internen Querelen, ist es das Schlechteste, was der ganzen Szene passieren kann.
Stichwort Corona noch. Zitat von dir: Ich wollte viele eigene Projekte nach der Corona-Zeit erst einmal stabilisieren. Als End- oder möglicherweise Zwischenabrechnung: Wie hast du Corona privat als auch als Unternehmer erlebt? Und sind dir weit oder länger reichende Schäden entstanden? Oder was hast du aus dieser ganzen Zeit gelernt?
Die berufliche Seite ist einfacher. Also was die Projekte angeht an sich, ich bin sofort mit dem ersten Tag der tatsächlichen Krise damals in die autoritäre Führung gewechselt. Also nicht mit Schreien oder mit, ey, ihr seid alles Idioten, so ist autoritäre Führung nicht unbedingt, sondern es geht eher darum, Sachen vorzugeben. Heißt, ich habe für die restlichen Kinder, also in Kindergärten und Schulen, angefangen wieder selbst zu kochen und das auszuliefern am Anfang. Und mit einem Auszubildenden, die damit da stand und so weiter, und haben dann das Team, wir haben mit 20 Essen angefangen, waren dann wieder irgendwann bei 150 oder 200 und mussten wir das Team wieder zurückholen, weil es die einzige Form war, noch Geld zu verdienen. Ich habe jeden Morgen Brot gebacken, ich bin jeden Morgen dann um 5 aufgestanden, habe die Brote geformt, habe die in die Gare gegeben quasi, bin dann mit dem Fahrrad um den Berzhofer See gefahren, war dann duschen und habe dann die Brote gebacken, um dann das Kindergartenessen zu kochen und alles zu verkaufen. Das hört sich nach so Workaholic-Scheiße an, eigentlich hat es mich nur psychologisch oben gehalten. Einfach nicht ergeben so, nicht in die Ohnmacht fallen und einfach auf die Schlange warten, die mich irgendwann frisst. Eine wahrscheinlich psychologisch ganz günstige Reaktion. Am Nachmittag hatte ich frei, alles cool, fürs Kid. So, also dann war ich mit meiner kleinen Tochter, war noch gar nicht geboren, mit der großen Tochter einfach unterwegs und hatte Zeit für sie. Und Nachmittag hieß dann ab 14 Uhr, was dann legitim ist. Da konnte meine damalige Frau dann arbeiten. So haben wir uns das aufgeteilt und es ging eigentlich ganz gut in der Zeit. Und dann konnte ich auch nochmal schauen, gut, was ist denn eigentlich im Kindergarten wirklich nachgefragt? Wir konnten Konzepte nochmal ändern, hier auch im Restaurant. Ich konnte nochmal schauen, wir haben jährlich Konzepte geändert im Restaurant hier. Stabilisieren jetzt gerade das erste Mal so richtig. Das ist auch eine Sache, da zwinge ich Gäste zu. Es ist auch nicht einfach immer so, da zwinge ich uns selbst zu. Aber es macht auch irgendwie Spaß, also diese konstante Bewegung. Ne? Die Grundlage bleibt dieselbe, aber die Symptome, sage ich mal, ändern sich. Und das hat Corona auch nochmal gezeigt. Was Corona aber auch gemacht hat im Geschäftlichen, ist, Menschen haben sich verändert. Also nicht nur im Beruflichen, sondern auch im Gesellschaftlichen. Wie Menschen miteinander reden, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, hat sich geändert. Und das hat viel damit zu tun, dass wir alle eine Zeit hatten, wo wir nur zu Hause sein durften und nur virtuell miteinander sprechen konnten. Und einfach der direkte Austausch gar nicht mehr da war. Und welche Geschichten es um alles gab, welche Ängste, welche Sorgen und so weiter im Reinkommen sind, das sind Traumata, die bleiben halt. Für unsere Generation und für die Generation danach. Das ist alles da und für die Generation davor natürlich auch. Es sind die 60 Jahre, dann geht das aus der Emotion wieder raus. Bis dahin ist es in aller unserer Emotionen und dann das werden wir dann aber nicht mehr erleben. Das Nächste steht vor der Tür, man weiß es nicht so genau.
Zu dieser Aussage von Jörg nur, um das kurz zu relativieren bzw. zu erklären, das hat er nicht auf eine mögliche nächste Pandemie bezogen, sondern eher auf die sich für ihn abzeichnende weitere Radikalisierung der Gesellschaft und deren mögliche Folgen, die er aktuell nicht komplett abschätzen kann, ihn aber sorgen, nämlich dahingehend, dass die Menschen dadurch ins nächste Trauma rutschen.
Aber auch hier zwinge ich mich zur Gelassenheit, damit umzugehen und das Beste draus zu machen, auf der beruflichen. Privat ist es so, ich bin seit 3 Jahren in Trennung, aber das sind so, ja, da spielen auch immer bei sowas, das sind ja nicht unikausal, ne? Das sind ja nicht so ein Grund, der dazu führt. Da gibt es halt diverse. Das Wichtigste ist bei dem auch immer, wie gut die Kinder halt damit durchkommen. So. Aber ich denke, dass Corona auch sicherlich ein Grund dafür war, eben die Situation, wie sie entstanden sind oder wie man damit umgeht. Ist auch tatsächlich ein statistisch belegbares Phänomen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich nie der primäre Grund ist, der dich antreibt. Dennoch ist es finanziell, vor allem was die ganze Thematik der nachhaltigen Produktion und so weiter angeht, lohnenswert, was du jeden Tag tust. Kannst du übertrieben gesagt, ich verdiene wirklich dick Asche sagen, oder machst du das hauptsächlich oder vielleicht sogar ausschließlich alles aus Überzeugung?
Nee, dick Asche ist es nicht, wird es auch niemals sein. Es trägt sich. Ich muss gerade anschauen, wie sich das Salü auswirkt, weil es noch ein anderer, also es gibt im Cashflow einfach nochmal, also Cashflow im Sinne von, was hast du auf dem Konto rumliegen, noch eine andere Richtung. Klar gibt es dann höhere Einnahmen, aber du hast ja auch höhere Kosten, heißt, die Amplituden werden einfach höher oder niedriger. Halt so, ne? Also was du auf dem Konto rumliegen hast, kann genauso plus viel sein, aber da wird es auch minus auf einmal mehr, weil die Kosten, also wenn die Kosten auftreten, sind die Kosten auch einfach wesentlich höher. Und die Frage ist halt, wie viel bleibt dann oben drauf? Gastronomie ist extrem schwierig, gewinnbringend zu gestalten, außer du hast eine Systemgastronomie und du reduzierst den Personalanteil. Der größte Kostenfaktor in der Gastro ist das Personal. Du gehst mittlerweile bis 50% sind okay. Deine Gesamtkosten. Und das ist so, wow. Also früher ist man so von 30 bis 35 ist cool. Das ist schon eine ganz schöne Menge so. Das funktioniert auch in sich, aber es ist immer dadurch, dass ich ja auch, dass ich wachse. Manchmal dynamisch, was ich gerne vermeiden würde, meistens organisch, worauf ich es natürlich anlege. Das muss immer moderiert werden, mediiert werden auf allen Ebenen. Und wenn ich darüber spreche, dass bei einer Salü-Übernahme ich darauf achten muss, dass die Sandkörner im Getriebe möglichst wenig sind und dass wir damit umgehen können, wie schon gesagt, was ich nach 3, 4, 5 Monaten jetzt schon als relativ erfolgreich immer, das ist niemals 100% erfolgreich. Aber es kann auch untergehen. Es gibt einen Worst Case und von dem sind wir ganz weit weg. So, das ist okay. So, das ist für mich erstmal ganz okay. Und da gibt es Kleinigkeiten, Mann, wo du dann mal schaust, hey, passt die Spirituose da und so und so. Deswegen fallen dir nicht unbedingt Gäste weg. Aber dann wirst du nicht weniger unternehmerisch erfolgreich. Aber es gibt auch noch einen Long Run davon. Das heißt, ich muss dann weiter konsolidieren und gucken, was bedeutet das für das Unternehmen insgesamt? Welche Härten entstehen durch so eine Übernahme? Was moderierte Wachstum in 1, 2, 3 Jahren? Du hast schon recht. Ich meine, ich mache es sicher nicht fürs Geld. Wenn ich wirtschaftliche Entscheidungen treffe, dann stelle ich erst die Frage, ist es ökologisch, sozial und ethisch nachhaltig? Und dann stelle ich die wirtschaftliche Nachhaltigkeitsfrage. Und die wirtschaftliche Nachhaltigkeitsfrage kann mit plus minus null beantwortet werden, dann ist es für mich positiv bewertet. Das würden andere anders machen. Aber ich habe das Potenzial und ich habe den Rahmen in mir selbst, das machen zu können und bestimmte Pflichten, das zu tun. Und solange ich morgens mir in den Spiegel gucken kann und sagen, ich jongliere das und habe keinen Stress dabei, dann ist es gut. So, wenn ich das Gefühl habe, und das hat meine Mutter letztens ganz gut gesagt, weil meine Partnerin meinte, dass sie sich natürlich mit Salübernahme und allem ein bisschen Sorgen macht, dass sie mich da übernehme. Meine Mutter sagt, dass ihre Söhne, also Falk, mein Bruder hat einen Rahmenladen in Zürich, der ist auch studierter Wirtschaftspsychologe und ist auch in die Gastro zurückgegangen, weil er sagt, das ist die einzige Branche, wo man wirklich direkt nachhaltig arbeiten kann. Der hat gesagt, bei meinen Söhnen habe ich immer das Gefühl in der Gastronomie, dass sie überhaupt nicht überfordert sein können, wenn sie das machen, was sie machen, wirklich mit Überzeugung machen, Bock drauf haben. Sobald die Leidenschaft weg ist, sobald ich keine Lust mehr drauf habe, aber dann werde ich überfordert. Der Fall ist aber halt nicht der Fall. Und wenn ich eine Leidenschaft habe für ein Ding, das zu machen, und ich denke, hey, das kann ich so und so einplanen, ich habe Menschen dafür, denen ich vertrauen kann, die das machen, ist ja nicht so, dass ich auf dem Feld selbst stehe. Ist auch nicht mehr so, dass ich im Salü, ich habe am Anfang im Salü stand ich sehr oft an der Bar. Geht jetzt auch nicht mehr, weil ich merke, ich komme auch an meine Grenzen. So, aber ich merke die Grenzen.
Das ist wichtig, denke ich.
Das ist mit das Wichtigste, ja. Also das ist, und zu merken, dass ich sowieso nicht alles kontrollieren kann und manchmal Sachen laufen lassen muss. Klar wird es dann immer mal einen Konflikt geben oder da passiert ein Fehler, aber Fehler sind doch super. Aus Fehlern lernen wir. Also wir können nicht immer auf Perfektion gehen.
Und hier eine Anekdote, die er selbst anspricht, die ich aber einfach mit einem Gruß an Jörg noch einmal separat herausstellen möchte.
Ich hatte jetzt am Wochenende eine Situation, ich habe durch einen Netzwerkfehler bei mir, ich habe das cool aufgestellt mit Catering-Zeug und so weiter, da ist ein Catering verloren gegangen, was wir hatten. Das ist mir noch nie passiert. Gestern haben cool reagiert, ich habe mich in aller Form, ich stand selten so gerade für einen Fehler, der da irgendwie passiert ist, der am Ende irgendwie der blöder Softwarefehler war. Was ist denn Scheiße so? Also fahre ich da auch hin und stehe halt für alles dann gerade. Tut mir mega leid. Das sind so Fehler, die passieren. Und das passiert nicht. Das ist mir, wie schon gesagt, ich mache den Job, seit ich irgendwie so jetzt 13 bin, aktiv. So, das sind halt gute 26 Jahre so. Und ich habe denen auch gesagt, hey, das kommt in die Top 2 von wirklich idiotischen Erfahrungen, die ich in der Gastro bis jetzt gemacht habe, wo ich einen Fehler gemacht habe. Einmal war es zu wenig Essen, weil ich Subunternehmer war. Und das andere Mal war das jetzt. Das ist krass. So, aber das passiert. Und darüber kommt man halt dann hinweg. Und man kann darüber sprechen und sagen, ja, ich bin halt auch ein Idiot. Auch wenn ich es da vielleicht gar nicht war. Aber dann steht man halt dazu und dann ist es auch gut.
Vier Fragen zum Abschluss, Jörg. Ich lese einen Satzanfang vor und würde dich einfach mal bitten, das zu ergänzen. Ich liebe Görlitz, weil?
Weil es Möglichkeiten bietet, die wenige andere Städte oder Gemeinschaften, die ich kenne, in der Form bieten kann, wie ich sie hier finde.
Was der Stadt und der Region am meisten fehlt?
Ist oft die Fähigkeit des Stolz darauf Seins, was wir ohnehin schon haben und dadurch auch die Offenheit gegenüber neuen Dingen.
Am meisten wünsche ich mir für unsere Heimat in der Zukunft?
Die Etablierung einer eigenen Stimme und Kultur.
Görlitz und sein Umland bedeuten für mich?
Natürlichkeit, Ehrlichkeit, Sturheit, Gastfreundschaft, obwohl das oft diskutiert wird, aber es ist da, und Potenzial. Und Potenzial, sage ich, das wird mega oft auf alles angewendet. Ich bin immer Mahner bei sowas und will gar nicht so Mahner sein. Das Potenzial neutral konnotiert ist an sich, wie auch Krise. Ne? Und wenn Potenzial nicht ausgenutzt wird, ist es übrigens destruktiv. Und wenn es ausgenutzt wird, ist es produktiv. Ist okay so. Aber ich habe hier so viel nicht ausgenutztes Potenzial und Destruktivität gesehen, dass ich das Potenzial schon noch nennen möchte, weil ich das endlich mal positiv konnotiert sehen will.
Dann danke ich dir für das Gespräch, Jörg.
Gerne.
Sie sehen, manchmal ist es nicht das Finanzielle, das im Leben den Anreiz für Taten und die Umsetzung von Träumen gibt. Manchmal sind es Verpflichtungen, manchmal ist es ein einschneidendes Erlebnis im Taxi, ein Schicksalsschlag oder einfach nur das Bauchgefühl und das Herz, die einen das machen lassen, was man macht. Jörg Daubner ist ein weiteres von vielen Beispielen dafür, dass wir in einer großartigen Region mit, um auch noch einmal seine Worte zu wiederholen, riesengroßem Potenzial leben, das wir alle gemeinsam nutzen müssen, worauf wir aber vor allem auch stolz sein können. Halten Sie, wenn Sie das nächste Mal an der Obermühle entlangfahren oder laufen, einfach mal an, gehen Sie essen oder trinken Sie etwas. Statten Sie dem Salü in der Schwarzen Straße 7 einen Besuch ab, überzeugen Sie sich einmal vom Anbau von nachhaltigem Gemüse und genießen Sie einfach jeden Tag hier in unserer wunderschönen Heimat. Die Fotos sowie die Links zu Obermühle, Salü, Augustus Rex, Rheinkost Obermühle, Rheinkultur und der Rabrika finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.